Dietmar Hopp, wo bleibt der Impfstoff? Es ist schon Herbst und er ist immer noch nicht da. Dietmar Hopp, du bist ein Lügner und ein alter Hut.
Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wollten.
Ja, da ist am Ende die Hörer-WhatsApp abgebrochen. Ganz zum Schluss. Hallo zu 93 am 9.11. am Schicksalstag der Deutschen. Hallo Basti.
Gute und Grüße. Jetzt habe ich natürlich direkt am Anfang der Sendung einen kleinen Ohrwurm, der sich vielleicht seinen Weg bahnbrechen wird.
Durch vielleicht. Wir haben es ja jetzt auf dem Soundboard. Hallo Enzo.
Hallo, hallo. Und ich würde anmerken, in den letzten Jahren ist nicht nur Schlechtes passiert an diesem heutigen 9. November. Mein Sohn hat heute Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Schon und der ist mir heute Morgen aufgefallen, der ist jetzt dieses Jahr 3
dass
geworden.
Dein Sohn heute Geburtstag hat?
Ja. Ist mir aufgefallen? Nein, mein Sohn ist 3.
Ja.
Und als wir diesen Podcast, als wir diese Podcast-Reihe anfingen, hatte ich gar keine Kinder.
Wie alt ist denn Olivia?
4. Und den ersten Podcast haben wir gemacht, da war Roxanne noch schwanger.
Ah, ist das so?
Ja.
Okay. Hallo David.
Hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir senden live aus dem Four Seasons Total Landscaping.
nicht aus dem Dildo-Shop daneben.
Also
ich würde ja eher sagen, dass wir uns tatsächlich vor den Sex-Shop stellen.
Naja, aber für wie heißt der Ex-Bürgermeister? Ich habe den Namen vergessen.
Giuliani.
Giuliani. Oh, danke, hör nicht auf. Giuliani, ich hätte es Italienisch aussprechen wollen.
Das kannst du ja auch nicht wissen, ja.
Nein, ich wollte Italienisch aussprechen und dachte, das passt irgendwie nicht. Ja, für den wäre doch auch die Nähe zum Dildo-Shop auch besser gewesen. Also noch präsenter davor.
Ja, ja. Vielleicht haben sie es extra deshalb ausgewählt, dass er es nicht so weit hat.
Ja, der wollte sich einfach nicht mehr in Hotels filmen lassen.
Ja.
She's too young for you. Nee, too old. She's too old for you.
Ich drücke es nochmal auf Hinweis, dass natürlich am 9. November sowieso nicht nur nichts Schlimmes passiert ist, sondern auch gute Sachen wie der Mauerfall. Und
ja, sage ich doch, nur
Novemberrevolution.
Also, der Mauerfall war doch nichts Gutes.
Wollte ich gar nicht sagen, wenn du jetzt, also, da gibt es schon durchaus unterschiedliche Meinungen.
Oder bist du mit sächsischem Akzent nach Darmstadt gereist und hast erstmal 20 Mark abkassiert?
100?
Ja.
Glaubst du, die haben damals
das gibt
20
das
gibt, Mark Begrüßungsgeld gekriegt, Enzo?
Und eine Playstation.
Helmut Kohl und seine Vasallen. Vielen Dank, Herr Kohl. Blühende Landschaften.
Das gibt mir
könnt ihr euch, Leute. Könnt ihr euch dran erinnern? Als die Mauer gefallen ist?
Nee.
Ja. Ja.
Also ich kann mich auch sehr deutlich dran erinnern. Ich weiß tatsächlich, wo ich war, als die Meldung kam, dass die Mauer gefallen ist. Ich saß in einem Auto von einem Tischtennisturnier. Und der Vater, der uns da gefahren hat, der uns nach Hause gefahren hat, der hat das Radio angehabt und da kam dann halt die Meldung und er hat zu uns gesagt, hört gut zu, Jungs, das ist gerade Geschichte, die ihr erlebt. Werde ich nie vergessen.
Ich weiß, dass wir abends vorm Fernseher saßen und meine Mutter geheult hat beim Anblick der Bilder.
Die wusste schon, was
jetzt kommen die ganzen Idioten rüber.
Ja, aber das ist halt, also tatsächlich,
ist tatsächlich
so, dass...
Also Entschuldigung, um jetzt kurz hier...
Viele Grüße an unsere Freunde in den neuen Bundesländern.
Kurz auf Ernst zu schwenken. Meine Mutter ist in
93 Treuhand.
Ja, meine Mutter ist in Görlitz geboren und ist als Kleinkind mit der Familie über die Grenze noch.
Ah.
Also für uns aus der Gastarbeiter-Community.
An der Grenze zu Polen.
Zu Polen.
Aber das ist ein Ossi, Alter.
Und, aber tatsächlich für uns als,
da
für uns.
Da war es ja noch kein Ossi.
Da würde ich mal sagen, für die Gastarbeiter-Community war das nichts Feierliches.
Ignoriert mich komplett. Die Wut der Leute, die uns da jetzt zuhören, vorstellen, wenn die das jetzt für bare Münze nehmen, was wir hier sagen. Das gibt's doch gar nicht. Ich supporte euch die ganze Zeit.
Nein, aber tatsächlich für uns, weil ihr fragt, wo wisst ihr, wo ihr wart, es war so, dass es tatsächlich bei uns und auch bei den Freunden von meinen Eltern kein Feiertag war. Also man hatte tatsächlich Sorge, was das für die Gastarbeiter und ihr, deren Familie bedeutet, wenn da jetzt Deutschland erweitert wird, wenn es größer ist, wenn da noch Leute vielleicht in den Westen rüberkommen und so weiter für die Arbeitsplätze. Und klar war natürlich, dass wenn irgendwelche Leute fliegen oder Platz machen müssen, dass natürlich die Leute mit Aufenthaltsgenehmigung, früher war das ja noch so, zuerst in die gehen müssen. Ne? Da war schon eine große Angst in der Gastarbeiter-Community drin.
Aber wie sich herausgestellt hat, unbegründet, weil wir haben ja eh keinen Bock zu arbeiten.
Wir wollten mehr über Fußball reden. Das
die nächste ja Patreon-Auswertung ist im Osten um 800% gesunken.
Wir zoomen mal hier rein in dieses County.
In Sachsen.
Hier sehen Sie, stark angefangen, aber dann kam die fünfte Minute.
Ich sag euch, Hans 1378972 auf Twitter, seit März 2020 angemeldet, hört nie mehr 93.
Fandet ihr es nicht übrigens auch schön, dass ihr so viele Namen von amerikanischen Countys gelernt habt in den letzten Tagen, von denen ihr nie wusstet, dass sie überhaupt existieren?
Nö.
Nö.
Nicht?
Okay. Nö. Okay. Ich bin ja da, hallo.
Ja gut. Aber wir haben ja gesagt, wir werden nicht über die Präsidentenwahl reden in dieser Folge, denn wir werden eine Fun Friends Folge machen.
So
die
sieht
kommt
das
am
aus.
Mittwoch raus und da werden wir ganz, ganz ausführlich unsere Eindrücke und Befindlichkeiten, Emotionen und Gedanken zur Präsidentenwahl und den darauffolgenden Tagen schildern. Denn, liebe Freunde, ihr könnt uns unterstützen via Patreon, weil wir sind werbefrei und sponsorenfrei und auch sonst total frei. Und
leider.
Ihr noch. Finanziert uns und ihr macht das total geil und da freuen wir uns. Deswegen gibt's ein klein bisschen extra Content für diejenigen Leute, die uns unterstützen, nämlich auf Patreon unter Fun Friends Folgen. Und wenn ihr jetzt noch da mitmacht, könnt ihr alle anderen Folgen hören, die vorher schon wir aufgenommen haben. Über
nur
Bienen
noch
und über
heute.
Genau.
Wenn Sie jetzt ein Abo abschließen, dann hören Sie nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nein, 38 Fun Friends Folgen.
Mhm. Über Tiefsee.
Und dieses Messer gibt es gratis dazu.
Das sind unglaubliche $38 Value. Schlagen Sie jetzt zu. Ich vermisse ein bisschen Werbe-TV. Ich sehe es kaum.
Gibt's das nicht mehr?
Ja doch, aber ich sehe es halt nicht.
Ja, mir begegnet es auch nicht mehr.
Ich habe weißt du, das letzte Mal den Meister Deißler gesehen habe.
Ja,
aber also nicht den Fuchsen, sondern halt den echten Neisser Deißler.
Aber CNN hat so ein bisschen an diese Buzzer-Werbung erinnert früher, ne? Es könnte gleich kann es passieren. Gleich kann es passieren. Vielleicht ruft gleich jemand an.
Der Hot-Button ist scharf. Der Hot-Button ist scharf. In den nächsten 3 Minuten wird der Hot-Button gedrückt.
Werden noch 20 Stimmen kommen. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht.
Ja, also auf Patreon könnt ihr uns unterstützen und wenn ihr Bock habt, 93 am Leib zu tragen, dann, Basti, haben wir Merchandising für euch.
Ja, kannst du für das Merchandising nochmal den Cold Opener spielen?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Wenn ich ihn finde, da ist er.
Dietmar Hopp, wo bleibt der Impfstoff? Es ist schon Herbst und er ist immer noch nicht da. Dietmar Hopp, du bist ein Lügner und ein alter
Was genau der Ruhrpott-Hennis? Vielen Dank für diesen Cold Opener. Da gesungen hat, werdet ihr eventuell dechiffriert auf unserer neuen Maske sehen, die diese Woche in den 93-Shop kommt. Yeah. Masken werden uns ja noch ein bisschen begleiten. Ansonsten falls ihr keine Maske, falls ihr Corona-Leugner seid, habt ihr, haben wir auch T-Shirts und so, ja. Also ihr müsst keine Maske kaufen.
Wir haben für alle was.
Wir haben für alle
wir, auf jeden wir Fall sind was. Der große Vereiner.
Ja, genau. Könnt ihr uns alles kaufen, was ihr wollt und was, kommen auch viele neue schöne Sachen jetzt in der nächsten Zeit. Zu den Live-Shows müssten wir euch leider tagesaktuell informieren, weil wir da selber nichts wissen. Ich glaube, die Gesundheitsämter vor Ort auch noch nicht. Stand jetzt findet es noch statt. Wir wissen natürlich alle nicht ganz genau. Werden euch da aber so schnell wie möglich informieren, wenn wir die Informationen haben. Ansonsten vertreiben wir noch nichts, oder? Noch irgendwas? Haben wir noch irgendwelche Geschäftszweige?
Ja, der Impfstoff, den wir ja auf den Markt bringen wollten, da ist uns ja jetzt eine andere Firma zuvorgekommen.
Ja.
Vielen Dank, BioNTech aus Mainz.
Hallo.
Ich habe einen Impfstoff für euch.
Das ist kein Zufall, dass BioNTech in Mainz ansässig ist.
90%. Hier, probier doch mal. Ja. Nein, aber
Und die Gründer sind türkische Abstammung, ne? Da steckt doch bestimmt auch Feyza Gözay dahinter.
Das kann sehr gut sein. Aber also wenn dieser Impfstoff tatsächlich eine Linderung der Situation bringt, wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, hier flächendeckend mit diesem Impfstoff zu arbeiten und der auch wirklich eine Wirkung hat, so dass wir aus dieser ganzen Maßnahmenmühle wieder rauskommen, dann würde ich sagen, haben die Gründer den Feyza Gözay-Preis aber auch wirklich verdient.
Auf jeden Fall.
Also dann vielleicht fahren wir dann hin.
Also überreichen wir persönlich.
Genau. Das überreichen den Feyza Gözay-Preis.
Ja.
Ja. 93 bedankt sich.
Machen wir so einen kleinen Pokal mit Feyza Gözay obendrauf.
Müssen wir erstmal rausfinden, wie der aussieht, Alter.
Ja, da gibt's doch Fotos.
Da gab's doch Fotos,
ja,
in der
Wikipedia. Ja, ja. Gut. Ja, lassen wir irgendeinen das malen von unseren Hörern.
3D-Drucker.
Falls wir
ich habe doch einen 3D-Drucker. Ich habe doch einen 3D-Drucker.
Also was soll da schief gehen? 93 Hörer malen das und Enzo macht's mit seinem 3D. Also.
Mittlerweile kriege ich richtig geile Sachen mit meinem 3D-Drucker hin.
Sehr gut, Alter.
Was ist denn das für ein Material, was da rauskommt? Ist das Plastik einfach?
Nee, das ist so ein aus Maisstärke gewonnenes, der ist ein Kunststoff. Am Ende des Tages ist es ein Kunststoff, aber der Rohstoff ist Maisstärke und ist, soweit ich weiß, auch biologisch abbaubar.
Okay.
Schade.
Ja. Ich habe aber nur Rot. Ich habe aktuell nur rotes Material. Naja, also alles, was ich gerade ausdrücke.
Auch, so ein Pokal geht auch in Rot.
Alles, was ich gerade ausdrücke, ist rot und meine Familie ist leicht genervt davon.
Ja, aber so. Tatsächlich, dieser Impfstoff oder die Meldung, dass dann demnächst eventuell ein Impfstoff geben könnte, weil was anderes ist es ja nicht. Es ist immerhin mal eine Meldung, wo du sagst, oh, ich muss nicht direkt wieder abgefuckt sein. Es ist schon
ist
okay.
Ist das bei euch so gewesen?
Ja, schon.
Ich muss sagen, mit mir hat das gar nichts gemacht, weil ich habe damit gerechnet und ich weiß, das dauert eh noch 1,5 bis 2 Jahre trotzdem.
Ja, ich habe halt einfach die Hoffnung, dass es vielleicht in einem Jahr vorbei ist. Wenn jetzt dieser Impfstoff dann nächste Woche zugelassen wird und dann können die ja erstmal flächendeckend in den republikanischen Staaten in Amerika testen, im mittleren Westen oder so, und dann gucken wir mal. Und dann kann es ja irgendwann in Europa auch losgehen.
Wenn das nicht irgendwie safe ist, dass da was passiert, also dass es kommt und so weiter, macht das mit mir erstmal nichts.
Ja, auch nee, aber auch selbst wenn er kommt, das dauert ja ewig. Da bin ich ein bisschen desillusioniert gewesen letztens so, wenn man da mal sich reinliest, bis die Nummer vorbei ist, dauert halt trotzdem noch. Und das dauert noch mal länger als das, was wir jetzt schon durchgehalten haben. Und uns werden immer wieder trotzdem Maßnahmen begleiten. Das heißt, diese, boah, jetzt gibt's den Impfstoffmeldung, hat mit mir nicht viel gemacht, muss ich sagen. Sondern ich habe eher das Gefühl, oh, jetzt geht's nächste los. Jetzt wird diskutiert, wer bekommt den, wie bekommt man den und wann und ob. Und für mich hat es eigentlich noch realistischer gemacht zu wissen, okay, das dauert wirklich noch 1-2 Jahre und das halte ich nicht aus.
Boah, 2 Jahre wäre mir dann noch zu viel. Ich hoffe halt einfach, dass wenn das jetzt zugelassen wird, irgendwann im Ende November und es dann irgendwie innerhalb von 3, 4, 5 Monaten vielleicht so weit ausgetestet ist, dass man sagt, ja, hier haben wir eine Wirksamkeit. Und dann noch mal ein halbes Jahr mit der Gesamtauslieferung. Boah. Ich habe da halt echt schon die Hoffnung, dass das dann innerhalb von einem Jahr oder so vorbei ist. Aber was heißt vorbei? Es ist halt, wir werden den Virus ja tatsächlich nicht mehr los, aber dass es dann halt nicht mehr diese Einschränkungen gibt, so wie wir sie jetzt haben. Die Hoffnung habe ich tatsächlich.
Bin wieder auf der Schiene, dass ich komplett mir verbiete, irgendwie vorauszuschauen. Also heute hat mich jemand gefragt, ob sie im Sommer 2021 Urlaub nehmen könnte oder ob ich da wäre, also vom Arbeitskollegen, wo ich dann auch sagte, das Letzte, was ich gerade plane, ist mein Urlaub 2021. Wollten wir nicht über Fußball reden, Jungs?
Ja, doch.
Über das 93 Derby.
Warte, eine Sache noch, um diesen Komplex abzuschließen, was mich heute dann wirklich so ein bisschen genervt hat und wo ich dann wirklich sage, wow, das kotzt mich dann jetzt schon an, ist, dass am Mittwoch, 11.11., ihr wisst es, ist Karnevalsbeginn in Köln, großes Thema. Bei uns ist halt alles zu, Kneipen dürfen nicht aufhaben, Alkoholverkauf ist verboten in der ganzen Stadt. Aber wir kriegen halt 20.000 Leute Querdenker-Demo am 11.11. Und das fickt mich dann echt schon an.
Ja.
Karneval der Liebe nennen sie es.
Eine Sache muss ich tatsächlich auch noch zu Corona erwähnen, was mir einfach letztens aufgefallen ist, auch durch unsere Diskussionen. Und da war so ein Satz von Basti, was ich sagte, es kommt so ein ekelhafter Gedanke mir auf, ich bin kurz davor, mir zu wünschen, dann macht doch die Kindergärten zu, dafür die Bars auf. Und ich nehme diesen Spruch noch nicht mal übel, aber da passiert das durch diesen scheiß Virus, da wird ein Spalt durch die Gesellschaft, da werden Gesellschaftsgruppen gegeneinander aufgespielt durch diesen Virus und das ist echt, das könnte noch viel, viel länger dauern, das zu heilen und zu reparieren, als den Impfstoff zu finden. Das ist ja jetzt nur so im Kleinen, aber das passiert auch im Großen und da gibt's so Gruppen, dann gibt's die Kneipiers, die angepisst sind und dann, weißt du, und dann gibt die Leute, die gegen die Partyfolge Leute wettern und so weiter und so fort. Das ist eine ganz ekelhafte Stimmung, was da gerade passiert. Die gefühlt doch schlimmer ist als der Virus selber.
Ja, habe ich auch probiert zu beschreiben, jetzt letztes Mal schon ausführlich, dass genau das Nervige ist. So, alle sind angespannt, man ist selber angespannt und irgendwie hast du das Gefühl, alle, es wäre geil, wenn jeder mal wieder den Kopf durchgeblasen bekommen würde und es geiles Wetter und alles ist gut. Ja. Das wirkt sehr fern.
Okay, dann David hat's ja schon gesagt, es war Derby. 93 Derby, das zweite, oder war es schon das dritte dieses Jahr?
Das dritte schon, oder?
Das dritte. Ach stimmt, wir haben ja auch schon, Stuttgart gegen den FC hat ja auch schon gespielt. Es gab noch keinen Sieger im 93 Derby. Eintracht gegen den FC 1-1, Stuttgart gegen den FC 1-1 und Eintracht gegen den VfB 2-2.
Wo ist eigentlich die Tabelle? Letztes Jahr hatte ein Hörer eine Tabelle gemacht für uns. Vermisse ich.
Ja, aber wenn es noch keinen Sieger gab,
dann ist wahrscheinlich alles. Ist
die Tabelle ja noch nicht sehr aussagekräftig.
Stuttgart und Frankfurt auf 1 und FC auf 3.
Warum?
Weil
mehr geschossene Tore.
Ist doch so.
Ja, ist doch, oder? Die Eintracht komplett auf 1 alleine wegen Auswärtstoren. So, 93 Arithmetik.
Und wegen einer wunderbaren ersten Halbzeit, die ihr hingelegt habt.
Ja, die hat mich auf jeden Fall begeistert, die erste Halbzeit. Also da bin ich ja aus den Socken gefallen, lieber Axel.
Ja.
Da die Eintracht ein fußballerisches Feuerwerk abgerissen hat da in Stuttgart. Wahnsinn. Hat mit der Aufstellung angefangen, dass ich freudetränend vom Fernseher saß, Ilsanker und Chor auf der Doppelsechs, als wenn wir wirklich in Leipzig oder Dortmund spielen würden. Hat man sehr viel Respekt vom VfB scheinbar gehabt, um so wenig spielerische Klasse ins Mittelfeld zu stellen. Und nicht mal das hat dann funktioniert. Die Eintracht hat einfach diese Holzfäller Doppelsechs aufgestellt. Und Stuttgart hat massiv Platz gehabt auf diesem Feld. Die sind über außen gerannt, die haben das Mittelfeld mit 3 Pässen überspielt.
Das war geil.
Und Eintracht kann froh sein, dass wir in der Halbzeit nicht schon 4-0 zurückliegen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Kann ich nur zustimmen. Es ist tatsächlich so. Also die erste Halbzeit war, konnte leider dieses Spiel nicht ganz sehen, weil ich auf dem Kinderspielplatz war, aber was ich dann noch zusammen mir angucken konnte, das waren schon ziemlich geile, einfache Angriffe. Also wirklich mit 3-4 Pässen warst du dann plötzlich in der Box Und stand es gefährlich vom Frankfurter Tor.
Er zieht das durch mit dem Rasen.
In der Box.
Ja, ist es. Nein, aber es war wirklich, wirklich, also die erste Halbzeit war sehr schöner und fantastischer Fußball. Und zwar auch in den VfB-WhatsApp-Gruppen, die ja immer erst sehr pessimistisch sind. Also da ist Vergleich zum Basti, also Basti ist Vergleich zu denen wirklich der Optimist vom Herrn. Da waren nur positive Worte. Und es ist natürlich ärgerlich am Ende, dass du nicht sogar höher führst, was auch möglich gewesen wäre. Ne?
Hättest du halt gemusst, um die Eintracht zu beerdigen, weil dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit mit dem einen oder anderen Wechsel nochmal zurückkommt, hätte man auch wissen können, weil es schon öfter jetzt passiert ist. Ja. Ich muss aber mit sagen, mit mir hat das 2-2 fast nichts gemacht. Das war ja dann so, ja okay, wenigstens nicht ganz so schlimm, aber lass mich in Ruhe. So. Ich war trotzdem in diesem Lass-mich-in-Ruhe-Modus, weil es mich eigentlich noch wütender gemacht hat zu sehen, wenn die Eintracht in der zweiten Halbzeit so spielen kann und wenn das Spiel noch 10 Minuten länger gedauert hätte, hätte die Eintracht das gewonnen. Wenn du das so knapp hintereinander siehst, erste Halbzeit so, zweite Halbzeit so, da frage ich mich, was soll das denn? Weil du kannst natürlich Mannschaften teilweise haben, da weißt du, boah, da wurden so krasse Fehler gemacht, da ist die Stimmung scheiße oder die können es nicht besser, irgendwas. Also du bist ja in so Krisenphasen, da spielst du 5 Spiele hintereinander so kacke, dass du ausrastest. Aber dann ist halt das ganze Spiel scheiße und es macht wenigstens in deinem Kopf Sinn. Du weißt, okay, meine Mannschaft ist gerade scheiße. Bei der Eintracht, die zeigen mir jetzt 45 Minuten, die 52 Minuten zeigen die mir eigentlich, wie die es könnten. Und dass da Spieler auf der Bank sitzen, die es besser können als manche, die dann erst am Tag auf dem Platz waren. Das hat mich ehrlich gesagt noch wütender gemacht. Also ich war nach dem zweiten, normalerweise ist ja so, du spielst auswärts und machst dann irgendwie noch 2-2, da müsstest du dich eigentlich freuen. Ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen, muss ich sagen. Eventuell können wir dann, wenn wir die sportlichen Sachen gleich abgeschlossen haben, da auch nochmal über Corona reden, weil ich glaube, das liegt bei mir in Corona begründet, ehrlich gesagt, weil wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich es vielleicht anders empfunden, weil dann hätte ich ein Auswärtsspiel gehabt mit einem Anschlusstreffer und einem Ausgleich in einem Auswärtsblock. Vielleicht hätte das mehr mit mir gemacht. Jetzt, wo ich vom Fernseher sitze und mir dieses Spiel halt anschaue, vom Fernseher dann, wie gesagt, du wirst nicht abgelenkt durch Gesänge, durch alles Mögliche, was man auf Auswärtsfahrt macht. Wenn ich das sehe, das war in der ersten Halbzeit die Katastrophe, wie gesagt, in der zweiten hat man dann gesehen, okay, jetzt müssen sie mal machen. Aber am Ende reicht es dann halt nicht. Du hast jetzt halt, was unterm Strich stehen bleibt, gegen Bielefeld, Bremen, Köln und Stuttgart. Nur immer unentschieden gespielt und nur 4 Punkte geholt. Und das sind mindestens 6 zu wenig, weil die Knackerpartien kommen jetzt noch. Und die Eintracht steht jetzt quasi vor der Tür ins wirklich bedeutungslose Mittelfeld. Und das ist aufgrund der Tatsache, dass man diese Spiele mit ein bisschen mehr Aufwand locker hätte gewinnen können, einfach unglaublich ärgerlich. Kann mich aber gar nicht so krass aufregen, weil, wie gesagt, Corona mir da ein bisschen den Stecker zieht. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie 3 Stunden später, war es mir schon wieder egal.
Aber wobei ich aber sagen muss, Basti, mit ein bisschen mehr Aufwand hättest du die Spiele locker gewinnen können. Also es ist ja nicht so, dass nur ihr in der zweiten Halbzeit deutlich besser geworden seid, sondern wir sind in der zweiten Halbzeit auch schlechter geworden. Also das kann man noch dazu. Ich glaube tatsächlich, hätte der VfB
das andere. Ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr das Stuttgart-Spiel. Ich glaube, mit einem 2-2 in Stuttgart wäre ich auch zufrieden gewesen, wenn die Eintracht gegen Köln und Bremen gewonnen hätte. Das sind die. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen diesen Pessimismus oder diese Betrachtung ausmacht, sind diese 4 Spiele in der Gesamtheit. Nicht dieses einzelne. Weil ich glaube, dass wenn du 2-0 in Stuttgart zurückliegst, hast du eine verkorkste erste Halbzeit, meine Güte, dann holst du auch 2-2, denkst, alles gut, Moral stimmt, dies, das, Ananas. Ich glaube, die Häufung ist es halt bei uns gerade. Zu denken, okay, wir sind jetzt eigentlich die bessere Mannschaft gegen Bremen zum Beispiel. So, Bremen gar nichts, sie machen gar nichts. Dann liegst halt allzu hinten, dann fällt dir nichts ein, dann probierst du es halt wieder, schaffst du irgendwie so. Gegen Hoffenheim haben wir auch schon zurückgelegt, da hat es dann geklappt. Also das kann ja nicht immer der Plan sein. Ich wünsche mir bei der Eintracht einfach einen Plan. Der muss nicht immer funktionieren, aber ich will wenigstens einen sehen. Und du hast ja gesehen, in der ersten Halbzeit, das war ja der Wahnsinn. Stuttgart muss wirklich 4-0 führen. Die haben das auch gut gemacht. Und abschließend, was mir am meisten hängen geblieben ist von diesem 93-Derby ist, dass ich glaube, dass jeder einzelne Spieler von Stuttgart schneller ist als jeder einzelne Spieler von Eintracht. Und das ist halt kaderplanungstechnisch eine Katastrophe.
Ja, ich bin aber tatsächlich ganz kurze
Zwischenfrage, bei der Kaderplanung, kommt es auch langsam irgendwie, dass so Kritik an Adi Hütter immer mehr wird, weil hat man jetzt schon gegen Köln irgendwie mal gehört, gegen Bremen auch eigentlich vercoachte Spiele, jetzt gegen Stuttgart Aufstellung auch ein bisschen nicht einverstanden, ist Adi Hütter irgendwie im Moment so ein bisschen ja, in Frage gestellt?
Nee, glaube ich noch nicht. Klar, du wirst immer einzelne Stimmen finden, die das machen, das hast du ja immer. Also die paar Leute, die da laut schreien oder bei Social Media. Ich glaube, grundlegend noch nicht, aber es ist zumindest so, dass man jetzt keine Generalkritik übt, aber zumindest einzelne Entscheidungen hinterfragen könnte. Also okay. Warum stellt er immer so ein spielschwaches Mittelfeld auf? Warum verpennt die Mannschaft die erste Halbzeit meistens? Warum hat die einfach keine Idee mit Ball? So, also der Hütterfußball, der wirklich uns ja begeistert hat, war ja trotzdem noch so ein Eintracht, noch so eine Art Überraschungsmannschaft, und du konntest halt wirklich viele bessere Gegner, gerade in der Europa League, dann halt auskontern mit schnellem. Das hat er ja drauf, das ist ja diese Red Bull-Schule. Stress machen, Ball gewinnen, schnell vor. Da hat er teilweise ja noch die Büffelherde dazu. Jetzt gibt's halt tatsächlich, dann gab's diese Saison, letzte Saison, wo er irgendwie Spieler, Gegenwartsspieler haben wollte, nenne ich es mal. Also keine Jugendspieler, sondern irgendwie so Leute wie Chor, die sofort helfen, und Dost. Hat auch nicht funktioniert, und du hast jetzt halt irgendwie natürlich auch durch Corona einen Kader zusammengestellt, der, glaube ich, nicht dem entspricht, was der ursprüngliche komplette Plan war, sondern da musste auch viel irgendwie einfach kreativ gemacht werden mit irgendwelchen Tauschen, und konntest halt den nicht irgendwie verkaufen, weil da und da das Geld gefehlt hat oder sonst irgendwas machen. Aber ich glaube, was die Eintracht falsch gemacht hat, und das weiß ich, weiß ja nicht, ob Hütter, wer das dann zu verantworten hat, aber die Eintracht hat halt einfach viel Geld für Spiele ausgegeben, die uns nicht unbedingt immer helfen. Da du hast halt mit 30 Millionen Euro für Dost, Core und so, und du hast halt Spieler drin, ja, du hast halt wirklich, das ist wirklich, das klingt simpel, aber der Eintracht fehlt wirklich Geschwindigkeit. Die Eintracht hat ganz wenige Spieler, die schnell sind. Und das merkst du dann halt, wenn der Hütterfußball, der eigentlich auf diese Schnelligkeit teilweise ausgelegt ist, wenn das fehlt, dann denke ich, okay, das weiß der Trainer, ich meine, der Trainer nimmt, was?
Das klingt doch dann tatsächlich seltsam. Also ich meine, dass irgendwie ein Trainer, keine Ahnung, versucht, ein System in der Mannschaft zu machen, die er nicht beeinflussen konnte, aber dass jetzt, Hütter ist so eine Zeit lang jetzt dabei, wie kann es denn dann sein, dass er nicht sich auch gezielt um schnelle Leute kümmert? Ich meine, gut, Kostic kommt jetzt wieder.
Genau, das darfst du nicht vergessen. Also ich glaube, was bei der Eintracht, ich glaube, der Hütter will halt so eine Transformation auch machen, was die Eintracht auch machen muss. Man darf trotzdem nicht vergessen, die Eintracht war ja trotzdem immer ein Verein, wir standen mit Kovac kurz vor dem Abstieg und so. Also die Eintracht wurde wahrscheinlich jetzt nicht immer ernst genommen. Dann durch diese erfolgreichen 2-3 Jahre, da mit der DFB-Pokal und Europapokal, glaube ich, dass die Eintracht ernst genommener wurde. Und dadurch hast du natürlich auch eine Veränderung in deinen Gegnern. So. Also Bremen kommt zum Beispiel hier nach Frankfurt gefahren und stellt sich mit 10 Mann hinten rein. So. Und das ist natürlich ein anderes Spiel, wie als wenn du noch irgendwie in diesem Überraschungsmannschaft-Modus bist, wo die Mannschaften dich noch nicht ernst nehmen und du irgendwie mitspielen kannst. In Berlin zum Beispiel. Berlin hat so ein bisschen was probiert, die Eintracht hat Platz gehabt, zack, hat irgendwie funktioniert. Das kommt halt jetzt nicht mehr, und das ist halt so eine Mischung aus allem. Ich glaube, Hütter konnte sich nicht alle Wünsche erfüllen, die er gerne gehabt hätte. Dann hat er, glaube ich, trotzdem noch Spieler drin, die eigentlich nicht in sein System passen, wie Hasebe. Er aber merkt, dass die Mannschaft ihn irgendwie braucht. Das heißt, sein Systemspiel lässt er auch nicht spielen. Also das Bern-System, was er hatte, 4-4-2, flache 4, gibt's hier nicht. So wie spielen Fünferkette, hat er akzeptiert. Und da kommt, was ich gesagt habe, noch dazu, dass er dann diesen Plan, was machen wir, wenn wir den Ball haben, den hat er noch nicht ausgereift. Und da weißt du halt nicht, ob das jetzt ein Entwicklungsprozess ist, weil die Eintracht sich allgemein umstellen musste, weil die Gegner sie ernster nehmen, oder ob er ein Trainer ist, der für diese Situation einfach noch keinen Plan hat. Das weiß ich nicht. Das kann ich aber jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht seriös beurteilen. Kann ich vielleicht dann irgendwann im Frühjahr machen, wenn die Saison so weiterläuft. Weil aktuell hat er den nicht. Ich gebe ihm aber die Zeit, weil sowas musst du auch erst entwickeln. Weil wenn das so leicht wäre, würde das jeder machen. Aber ich glaube, dass über 50% der Bundesligisten das gar nicht können, wenn sie den Ball haben. Ich meine, die Entwicklung im Fußball war ja eine Zeit lang so. Ja, überlegt mal, oh, Ballgewinn, 7 Sekunden Abschluss, 7 Sekunden, 8 Abschluss hier, so bla bla. Irgendwann müssten die Leute sich dann halt wieder Gedanken machen zu denken, okay, Ballbesitz brauche ich nicht, ich kann dann kontern. Ja, aber wenn dich keiner mehr kontern lässt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Du brauchst ja, um jemanden auszukontern, musst du immer jemanden haben, der hochsteht. Und wenn das der andere nicht geboten hat, hat die keinen Plan. Das war letzte Saison schon so. Ich sehe die Entwicklung aktuell noch nicht, aber ich glaube, um Axels Frage zu beantworten, Trainerdiskussion haben wir in dieser Massiertheit hier noch nicht, klar vereinzelt, aber aktuell noch nicht. Aber ich glaube, dass dieses Jahr für Hütter auch entscheidend sein kann, wie seine Arbeit hier bewertet wird, weil er, wie David es gesagt hat, ist jetzt länger hier, er konnte mit Spieler mit Sicherheit mit aussuchen, trotz Corona. Und da will ich es auch sehen, weil er stellt die ja auch auf. Und wenn ich vom Stuttgart-Spiel sehe, der stellt so auf, dann sage ich, okay, gehe ich nicht mit, aber er wird einen Plan haben. Wenn ich dann aber sehe, der geht nicht auf, verwundert es mich zumindest.
Ja. Jo. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Kostic den Freischuss in der letzten Minute nicht reingeknallt hat, sonst wäre ich nämlich, glaube ich, heute nicht hier.
Ach komm. Also,
Kostic, doch, nochmal, also pass auf, auch wenn ich aktuell am weitesten von allen entfernt bin vom Fußball, es gibt so noch ein paar Sachen, die tun mir weh. Und natürlich wäre ein Sieg gegen Bobic immer noch eine geile Geschichte, genauso wie der Sieg gegen Labbadia noch so eine geile Geschichte war. Und Kostic ist halt auch eine Sache, die einem einfach echt im Herzen noch weh tut. Der hat bei uns einfach nicht performt, worum auch immer. Ich gebe ihm nicht die Schuld. Das lag mit 100, also 90% lag es an unserem Umfeld und 10% an Kostic selber. Und natürlich tut das weh, wenn einer bei deinem Verein nicht performt und du mehr oder weniger vom Hof jagst und dann kommt er ein paar Jahre später und klar, der hat so ein Freistoßtor in der letzten Minute rein. Das ist dann tatsächlich noch Sachen, die fassen mich an.
Ist das nicht immer so, dass unabhängig von der Mannschaft, dass die Spieler, die weggehen, woanders immer überperformen? Dass du halt denkst, das gibt's doch nicht. Warum hat er das bei uns nicht auf die Kette gekriegt?
Und ja, das kriegst du ja nur bei
ein paar mit. Genau, letztlich sind es halt einfach nur so ein paar Highlights, die du dann halt mitkriegst. Dass der halt in 70% der Spiele, die du halt nicht siehst, die gleiche Grütze spielt, wie er bei dir gespielt hat. Das ist dann halt so. Obwohl Kostic ja jetzt keine Grütze spielt. Das,
ich wollte es gerade sagen, bei Kostic war es schon frappierend. Ich glaube schon, dass in Hamburg und Stuttgart ein paar Leute gedacht haben, krass. Obwohl er auch beim Stuttgart nicht immer scheiße war. Also der war ja, das hat ja einen Grund, warum der so viel Ablöse generiert hat, finde ich.
Ja, aber es war nicht ganz so, weißt du, also nicht ganz so konstant, und dann gab es viele Verlauf auf neben dem Platz. Also es war halt nicht so, nicht ganz so das Gute, ne?
Ja, ich meine, das ist ja öfter so. Ich meine, da hat es halt vielleicht gepasst. Ich meine, bei uns hatte dann halt auch vielleicht hier seine Gang, mit der er sich gut verstanden hat. Der ist teilweise hier, ich sehe den Kostic schon, der dich vielleicht genervt hat. Der tritt hier auch auf. Aber momentan tut er mir halt ein bisschen leid, beziehungsweise jetzt nicht, hat nicht gespielt, aber vorher. Weil Rebic war dann weg, Jovic war dann weg, Haller war dann weg und jetzt Gacinovic auch noch weg. Und du hast immer das Gefühl gehabt, ja, Kostic ist immer noch so qualitativ höher anzusiedeln als die anderen Spieler. Und dann probiert er irgendwelche Sachen und guckt sich dann rechts und links um und denkt, oh Leute, Alter, was ist denn das hier für ein Haufen, Alter? Was mache ich denn jetzt so? Machst du eigentlich auch nicht. Ich meine, ich verstehe ihn da, weil es mir teilweise auch so geht, zu denken, oh Gott, wie geil war das? Denkt er sich wahrscheinlich auch. Aber ich kann den Kostic schon sehen. Ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Er meckert dann rum und dann läuft er manchmal nicht zurück und defensiv und bla. Also ich glaube, wenn es bei der Eintracht richtig kacke laufen würde, könnte Kostic auch jemand sein, weiß ich nicht, der da vielleicht Trouble macht. Sehe ich jetzt noch nicht. Darfst du auch nicht vergessen, dass der zu einer Zeit bei der Eintracht gekommen ist, wo es dann halt lief. Das darf man nie vergessen. Also ich glaube, was man wirklich immer unterschätzt, ist Einzelspielerbewertung immer im Kontext zu sehen, wie läuft's in der Mannschaft. Überleg dir mal, was für Spieler in Dortmund Champions League gespielt haben. Kevin Großkreuz hat Champions League gespielt, Alter.
Der ist Weltmeister.
Ja, also Erik Durm. Erik Durm hat in Dortmund gespielt. Der ist hier, der schafft es nicht mal mehr in den Kader. Das ist so ein Spieler, wo ich mir denke, was machst du denn, Alter? Das ist Wahnsinn teilweise, weil wir gerade auf den Außen irgendwie auch schnelle Spieler gebrauchen könnten. Der ist schnell, schafft es nicht mal in den Kader. Das ist, naja, ich glaube, was Axel meinte, kann in beide Richtungen gehen. Du hast halt auch Spieler, die gehen von dir weg und dann guckst du zurück und denkst, ah, das ist mal nicht gegangen. Gibt's auch.
Ja, okay, das stimmt. Bei uns hat ein Ex-Spieler das 1:1 geschossen. Der Saunaboy. Die Drecksau. Leonardo Bittencourt mit Elfmeter. Ich glaube, der FC hat jetzt in dieser Saison, wie viele Elfmeter hat er bekommen? 25, 30, die er jetzt schon gegen sich hat. Alles Handelfmeter. Wenn ich weiß nicht, habt ihr die Situation gesehen, die zum Elfmeter geführt hat?
Nee.
Ist halt wieder so eine halbhohe Flanke, die halt Bonneau, der mit dem Fuß klären will oder mit dem Bein klären will, an den Arm springt. Ist ein Elfmeter. Ist halt einfach so, das ist die Regel, ist ein Elfmeter. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, hier können wir nicht mehr von Pech reden, wenn wir in jedem Spiel solche Situationen haben, da fehlt irgendwas. Sind die denn doof? Kriegen die das nicht mit, dass es diese Regel gibt, dass man die Hände da nicht haben darf? Es gibt Situationen, wo ich sage, okay, klar, kannst du nichts gegen machen. Wie jetzt zum Beispiel Gnabry-Situation gegen Marius Wolf. Da hat halt einfach Gnabry einfach den Arm angeköpft, weil das kann. kannst du als Verteidiger nichts gegen machen, ist ein Elfmeter. Im nächsten Spiel hat er seine, hat dann wieder ein anderer, in dem Fall Bonau, von dem ich ja eigentlich die Welt halte, seine Arme wieder irgendwo nicht unter Kontrolle. Und da frage ich mich, wie kann denn das sein, dass wir in jedem Spiel so idiotische Elfmeter kassieren? Ich verstehe es nicht. Was macht man dagegen? Kann man die Spieler nicht einfach mal zusammenrufen und sagen, pass auf, das ist ein Handspiel. Das gibt einen Elfmeter. Das gibt in jedem Fall einen Elfmeter. Immer. Passt auf eure Arme auf. Die anderen Mannschaften können es doch auch. Ich verstehe das nicht, warum wir 1000 Elfmeter gegen uns kriegen. Ich raff's nicht. Erklärt's mir ja,
es
bitte
hilft
einer.
Halt, es hilft halt auch nicht, es hilft halt tatsächlich in eurer Situation auch nicht, wo du sowieso schon irgendwie, weiß ich nicht, wo die Mannschaft ein bisschen an sich zweifelt, wo es nicht so gut läuft. Und dann führst du. Und dann, ich meine, das, wie du es gesagt hast, das sind ja dann keine Dinger, wo du, die du halt schlecht verteidigt hast in, im Wortsinne, zu denken, okay, du hast es jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Statik, die in deinem Spiel nicht passt, sondern das sind dann halt so Einzelsituationen. Aber das Tor zählt ja trotzdem. Und dann plötzlich
ja,
weißt du nicht, was zu machen sollst.
Das ist so halt unnötig.
Gift für eure Situation, weil ihr das nicht ausgleichen könnt. Gerade in so einem Spiel, und das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt, aber das war ja Wahnsinn, was das für ein Fußballspiel war, Alter.
Wenn man es denn noch als Fußballspiel bezeichnet.
Ein Nichtspiel. Ja, danke. Also als ich das gesehen habe, Axel, ist diese Wut, die ich hatte, dass wir gegen euch und gegen Bremen nur einen Punkt jeweils geholt haben, die hat sich in diesem Spiel zusammengefasst. Ich habe Wörter im Kopf, die schreibe ich euch nur in die WhatsApp-Gruppe, das musste bei Fußball 2000 schon rausgeschnitten werden. Aber ja, ich schreibe es euch in die WhatsApp-Gruppe.
Aber ich verstehe es
nicht. Aber hier kannst du es doch sagen.
Aber nein.
Nein?
Ich habe auch keinen Bock auf Twitter.
Axel, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil ihr spielt gegen uns, holt euch den Punkt und auch recht nicht, also war schon eine sehr gute Leistung. Da habt ihr gegen Frankfurt die Woche vorher unentschieden gespielt. Ihr spielt aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Bayern. Mit ein bisschen mehr Eier könnt ihr da sogar einen Punkt holen, ne, in der ersten Halbzeit. Und dann fangt ihr plötzlich, dann denkt ihr, fahrt ihr nach Bremen und denkt so, ja, nee, komm, lass mal hier nur defensiv und bloß nicht über die Mittellinie und auf jeden Fall, ne, Punkt ist okay. Also woher kommt das denn? Also, dass er nicht mit mega krass viel Selbstbewusstsein losrennt, okay. Aber es ist halt auch Bremen, ne? Und eigentlich könnte man da schon erwarten, es kommt Köln, unglücklich gegen Bayern verloren, vorher zweimal nicht verloren. Wir holen jetzt hier mal, wir versuchen jetzt mal auch 3 Punkte zu holen in Bremen. Und das war gar nicht da, die Ansage war nicht da. Es war nicht dieses, wir wollen jetzt mal was holen, war nicht eine Sekunde zu spüren.
Nee, es, also genauso wie du es gesagt hast, es war ganz, ganz furchtbar. Ich habe in der Halbzeitpause habe ich halt geschrieben, ich kann halt den Impuls, dass man versucht, erstmal die Null zu halten, dass man versucht, hinten sicher zu stehen und nicht in Rückstand zu geraten, den kann ich schon verstehen. Aber wenn ich mir Werder Bremen angucke, dann ist das ja keine Mannschaft, vor der ich unbedingt unfassbare Angst haben muss. Wenn ich mir angucke, was die sich da zusammenstolpern teilweise, wenn ich mir dieses Mittelfeld angucke, wenn hier Eggestein und Rashica und wie heißt der auf links, der ganz neu war, Bohm oder wie er hieß, keine Ahnung, was die sich da zusammengespielt haben, was für eine Grütze, und wir stehen halt wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange und warten halt drauf, dass die halt einfach ganz gemütlich über die Mittelfeldlinie kommen und sagen, oh ja, jetzt sind wir 30 Meter vorm Tor, oh, jetzt sind wir 20 Meter vorm Tor, dann verlieren wir mal den Ball. Und dann machen wir das Gleiche und ziehen uns sofort wieder zurück. Wir hatten ja teilweise hinten Siebenerketten stehen, um das Zentrum zu verdichten. Alter Verwalter! Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß nicht, was der FC sich dabei gedacht hat. Dass er
eigentlich
sich
Das ist eigentlich eine Spielweise, die du eigentlich gegen die Bayern erwartet hättest.
Naja, ja, gegen die Bayern hast halt nichts zu verlieren. Ne? Gegen die Bayern rechnet keiner mit einem Punkt. Da kannst du halt sagen, okay, wir spielen halt mit. Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. Dann ist das halt so.
Aber
gegen Bremen denkst du dann halt, okay, wir wollen hier jetzt mindestens einen Punkt haben. Aber trotzdem kannst du eigentlich nicht so auftreten. Nee. Wir spielen dann mit Salih Özcan auf der 6, der halt tatsächlich leider Gottes ein bisschen überfordert ist als Spielmacher. Wir haben gar kein Spielaufbau von hinten. Unsere einzige Idee ist, vielleicht auf links Jakob einzusetzen und ansonsten haben wir lange Bälle. Wir haben einen Dominik Drexler da rumstehen, der Laufwege hat, die du in jeder E-Jugend nicht mehr hast, wo du wirklich, wo der Fußballpapa von draußen schreit, Dominik, warum läufst du rum wie ein Idiot? Das gibt's doch nicht. Wo läuft er denn hin? Der läuft in die Verteidigertraube rein, anstatt dass er links vorbeigeht. Das ist ja nicht zu fassen. Und dieses Spiel, ich war tatsächlich ernsthaft wütend auf das Spiel, weil ich echt denke, so kann der FC
ich auch.
so kann der FC nicht auftreten, weil es halt einfach, es war so mutlos und so ohne Inspiration und dann führen wir 1-0 glücklich durch ein Eigentor. Und dann denkst du dir halt, okay, wenn sie jetzt die 3 Punkte holen, ist es mir da natürlich am Ende scheißegal, wie die zustande gekommen sind. 3 Punkte sind 3 Punkte, dann kann ich am Ende sagen, ja, Fickerei, war ein Scheißspiel, haben wir Glück gehabt, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Aber wenn dann so eine Kacke dann noch kommt, mit diesem Elfmeter, der einfach wieder so, ich verstehe es nicht, bitte helft mir doch. Bitte sagt mir doch, wie ich das empfinden soll, wie ich da fühlen soll. Das gibt's doch nicht. Und dann steht da Leonardo Bittencourt und macht das 1-1. Ich möchte alles kaputt schlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt helft mir doch.
Wie soll ich dir denn helfen, wenn du recht hast, Alter? Du hast ja recht, Alter.
Wie viele Spiele habt ihr jetzt nicht mehr gewonnen?
17.
Unendlich 17, viele.
17 Spiele. Wahnsinn. Gibt's wenigstens, und du hast bei mir gefragt, Axel, frag dich jetzt auch, gibt's bei euch wenigstens Trainerdiskussion langsam endlich mal?
Naja, klar gibt's die, obwohl ich halt...
Was soll's denn machen?
Ja, erstens das und zweitens... Bei uns ist halt einfach wieder das Problem, dass hier Vertragsverlängerungen stattgefunden haben, die halt komplett unnötig waren. Und wenn du halt jetzt den Trainer entlässt, wir haben halt keine Kohle. Wir können den eigentlich gar nicht entlassen. Wir haben kein Geld, um den zu bezahlen, weil wir ihm ja noch einfach ein Jahr gegeben haben. Für nichts
und wieder. Gute alte Korkut-Falle.
Aber ich keine Ahnung. Also ich habe ja bis jetzt nicht viel gegen Gisdol gesagt, aber das Spiel, Alter, also das so kann man das nicht stehen lassen. Das war mir tatsächlich eine Spur zu ängstlich, zu passiv gegen einen Gegner, der wirklich nichts gerissen hat. Also Bremen ist halt auch eine Scheißmannschaft, muss man auch wirklich mal so sagen. Da ist ja nichts bei, wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall irgendwie Angst vor haben. Wirklich.
Bremen hat statistisch gesehen seine Punkte alle gegen Mannschaften geholt, die aktuell deutlich weniger haben als sie.
Ja, gut. Gegen wen? Ja.
Aber es sind ja auch die Punkte, die du holen musst.
Ja, zu dem Zeitpunkt der Saison ist das, glaube ich, noch nicht so aussagekräftig.
Ja, natürlich.
Ja, aber wenn da alle 7 Punkte haben, dann hat einer 6. Also das weiß ich nicht. Das noch
ja, zu, gut. Also bei Freiburg ist es genau umgekehrt. Die sind diejenigen, die bislang gegen Mannschaften gespielt haben, die statistisch die meisten Punkte haben. Von allen Mannschaften.
Hat er einen schweren Saisonstart?
Genau, einen schweren Saisonstart, Axel.
Statistisch die meisten Punkte haben. So ein schöner Satz, wenn es um Fußballpunkte geht.
Ja, also du könntest auch sagen, sie haben gegen Mannschaften gespielt, die in der Tabelle am weitesten oben stehen. Und Bremen hat gegen die meisten Mannschaften gespielt, die in der Tabelle aktuell unter ihnen.
Also ich gucke mir gerade die Spielstatistiken noch an. Also ich habe gerade mal 38% Ballbesitz gehabt. Lächerliche 305 Pässe.
Wie viele Kilometer sind wir gelaufen im Schnitt?
113, genauso viel wie Bremen auch.
Ach, das geht,
aber Bremen hat halt 643 Pässe. Mit einer Passquote von 91% und eures bei 81%. Also das ist, von den 305 Pässen sind ja auch nur 80% angekommen. Das kommt noch dazu. Und die meisten Ballkontakte hatte, soweit ich weiß, das hatte ich woanders gehört gehabt, glaube ich, Wolf auf links außen. Das heißt, das Spiel war sehr einseitig und Wolf ist jetzt auch kein Spieler öffnen, wie auch immer. Also wie soll er denn auch das Spiel eröffnen von der Position aus?
Aber Wolf spielt also rechts, nicht links.
Rechts, ja, der hat rechts. Who cares? Aber ist ja, ja,
ist halt der Rasenfunk, für den du dich
ja, aber dann, mein Gott. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr echt überlegen müsst, ob das jetzt an der Qualität vom Kader liegt und an Horst Held oder ob es tatsächlich möglich wäre, mit einer anderen Einstellung, Aufstellung und Trainingsdosierung da mehr rauszuholen, weil klar, ihr verliert die Spiele nicht, aber ihr gewinnt die halt auch nicht. Und ich kann mich an eine Saison vom VfB erinnern, dann ging es am Anfang auch so. Viele Unentschieden und am Spieltag, keine Ahnung, 28 hast du festgestellt, oh scheiße, das reicht ja gar nicht für drinbleiben.
Ja, also die Mannschaft ist jetzt meines Erachtens nicht hoffnungslos überfordert in der Bundesliga. Sie ist keine Mannschaft, wo du sagst, da werden wir irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz mit erreichen. Das ist die Mannschaft nicht. Aber ich finde auch nicht, dass sie von Anfang an abgeschlagen 18. ist. Dafür waren auch tatsächlich ein paar Transfers in Ordnung. Ich finde Duda in Ordnung. Ich finde Anderson als Transfer in Ordnung. Ich finde auch Marius Wolf in Ordnung, weil er halt auf dieser Position ein bisschen Agilität reinbringt. Limnios weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Der scheint ein kleiner Drecksack zu sein. So ein kleiner Giftzwerg, der kann zwar Fußball spielen, aber hat auch immer mal so ein paar Szenen drin, die mir nicht gefallen, mit Schwalberei und mit Meckerei und so weiter, muss ich noch mal ein bisschen gucken. Und dann müssen halt so ein paar Sachen funktionieren, dann müssen halt die jungen Spieler wieder ihre Form finden, Jakobs, Katterbach, Thielmann, Katterbach, müssen dann halt wieder so performen, wie sie es halt letzten Winter getan haben. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber dass wir sofort als automatische Absteiger feststehen, das sehe ich halt nicht. Und deswegen verstehe ich halt umso weniger, dass man sich halt so düpieren lässt mit diesen ganzen Elfmetern, mit Spielen wie gegen Bielefeld, mit so Sachen wie in Stuttgart, wo man über 80 Minuten wirklich die bessere Mannschaft ist, aber es dann nicht vorne reinkriegt. Und es ist dann schon so, dass es irgendwann Verzweiflung ist und dass du halt denkst, ach scheiße, Mann, das gibt's doch nicht. Und anders als bei dir, Basti, hat das Spiel für mich schon Nachwirkungen gehabt. Also ich habe es nicht in 3 Stunden vergessen. Vielleicht liegt das auch an der Tabelle.
Ja.
Ja, klar, natürlich.
Ja, der Vollständigkeit also, halber würde ich trotzdem sagen, wir erlauben David noch mal ganz kurz zu erzählen, gegen wen Freiburg überhaupt gespielt hat dieses Wochenende.
gegen Mittelstadt.
Ach so.
Boy, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist.
0-0, oder?
3-0, ja.
Für
Mittelstadt, ja. Aber eigentlich,
eigentlich war es ein 1-1.
Statistisch gesehen.
war ganz ehrlich, das, natürlich spielt das eine Rolle, dass, ich meine, Bremen steht auf 9 immerhin, ne? Da kannst du dich ja schon fragen, oh, machen die irgendwas richtig? Nee, die haben halt gegen lauter Teams gespielt, die eigentlich schlechter sind als sie.
Oh, jetzt freue ich mich. Wir brauchen einen neuen Twitter-Account. Wir brauchen einen Twitter-Account. David vor einem Jahr. Was sagte David am 7. Spieltag über den Spielplan vom FC?
Wenn man sagt, man gegen Freiburg gespielt.
Ja, du musst ja gegen alle 17 spielen, David. Einmal auswärts, genau. Einmal zu Hause.
Genau.
Egal wann. Wenn du Meister werden möchtest, musst
kann
du gegen alle gewinnen.
Kann doch auch eine Chance sein, dass man früh gegen die guten Teams spielt.
Ja. Genau. Dann könnt ihr ausgeruht gegen die Teams, die weiter hinten stehen, spielen. Ist auch super, David.
SC spielt jetzt gegen Augsburg. Augsburg, Bielefeld, Schalke, Hertha. Da müssen jetzt Punkte her.
12 Punkte, safe.
Ja. Ja, nee, also das, ich meine, da waren schon Phasen dabei, fand ich, wo der SC gut gespielt hat, auch das im Mittelfeld, das sah alles gut aus und es war ein Plan dabei. Also ich würde jetzt den Trainer nicht in Frage stellen. Man hat das schon das Gefühl, dass er mit Plan in die Sache geht.
Der wird halt dir auch was anderes erzählen, wenn du dir den Frage stellst. Dann ruft er hier wahrscheinlich live in der Sendung an. Wie Donald Trump bei Fox and Friends.
Ja, aber dann können wir endlich Zwachsel. Nee, wie hieß es?
Straxel.
Straxel.
Achso, Entschuldigung, Straxel. es ist halt jetzt auch
David, David.
Nimm aber sowas von der Bauch und du ziehst den Trainer an.
Wir müssen reden.
Es ist halt jetzt auch das sechste Spiel in Folge, was sie nicht gewonnen haben, ne? Also ich meine, das ist, ich weiß noch, wie Basti hier saß vor 3-4 Folgen und sagte, oh, die machen alles richtig und ziemlich gut und starker Saisonstart, Sieg gegen Stuttgart und dann ganz überzeugendes Spiel Wolfsburg, Dortmund und so weiter, aber danach kam halt nichts mehr. Also das bei uns gilt es ja genauso. Das Spiel gegen Bremen musste eigentlich gewinnen. Eigentlich hätte es auch das Spiel gegen Wolfsburg gewinnen müssen. Und gegen Union waren sie schwach.
Leverkusen. Ist das Union auch echt stark dieses Jahr?
Ich weiß es nicht.
Oder vielleicht haben die einen Lauf.
Ich glaube, die haben einen guten Trainer, ehrlich gesagt.
Ja, kann sein.
Ja. Und dann, ich meine, Leverkusen war, ich verstehe Leverkusen auch nicht. Die spielen... Die spielen halt auch so, als wären
die
sie in der
verstehen sich ja selber nicht, wie die überspielen, Alter. Das ist Peter Bosch, Alter. Peter Bosch ist... Peter Bosch lässt so Fußball spielen, wie ich mein Leben führe, Alter. Wenn es läuft, dann ist es richtig geil, aber ich gehe auch das ein oder andere Risiko ein.
Die machen nichts aus dem Spiel. Die machen nichts aus dem Spiel raus und dann gewinnen sie halt 2-4 mit irgendwelchen Einzelaktionen. Das ist...
Ja. Aber ich glaube, eine Niederlage gegen Leverkusen kannst du, glaube ich, leichter verkraften, als wenn du gegen Bremen unentschieden spielst. Ich meine, wir haben jetzt alle drei Erfahrungen machen
müssen. Auf jeden Fall. Genau.
Dass du siehst, dass die machen gar nichts und du musst eigentlich das Spiel gewinnen und Bremen holt sich irgendwie die Punkte. Weil das ist genau das, was du sagst. Die Punkte fehlen dir dann irgendwann.
Und du
dann
merkst
halt auch
halt
dafür da, dass du eine Statistik hast, wo du dann mehrere Spiele nicht gewonnen hast und dann guckst du dir die an und denkst, na gut, eigentlich da mit bisschen Glück und so weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, allen unseren Mannschaften hat Bremen den Zahn gezogen.
Ja,
weil er so verkratzt ist, Alter.
Nee, und ich mein, Bremen, nochmal, wir saßen vor ein paar Folgen hier.
Das könnte man sogar auf das Lied machen. Fucking Werder Bremen, lebenslang Grünweiß. Ja, Arndt Zeigler, mach mal.
Wir saßen vor ein paar Folgen hier und haben drüber geredet, dass der Kader von Freiburg stärker ist, in der Breite gewachsen ist, dass sie mehr Leute reinbringen können. Das stimmt doch alles, nach wie vor. Du kannst dir leisten, einen Schmied draußen zu lassen. Du kannst dir leisten, einen Grifo reinzubringen. Hast immer noch Petersen als Joker. Das ist alles Jong. Hat eine gute Entwicklung. Aber es fehlt halt dann doch in der ersten Mannschaft. Also so ein Koch ersetzte halt dann doch nicht in der Zentrale als stabilen Anker in der Defensive. Und offenbar ersetzt den Waldschmidt auch nicht so einfach, weil das und ein Schwolo halt dann auch noch nicht so. Also das ist halt schon schwierig.
Naja, Freunde der Sonne. Wir haben endlich mal wieder ein ausführlicher Teil über unsere Vereine.
Aber jetzt haben wir ja dann zum Glück eine Woche Pause, wo wir uns nicht über Vereinsfußball aufregen müssen, sondern wir drei wunderschöne Länderspiele reingedrückt bekommen.
Drei sogar?
Drei Stück.
Ja, und auch endlich wieder Pressekonferenzen.
Und endlich wieder Pressekonferenzen. Mittwoch zu Hause gegen Tschechien, Samstag zu Hause gegen die Ukraine und dann am 17., das ist nächste Woche Dienstag, auswärts in Spanien. Sehr, sehr schön. In diesen Zeiten einfach mal wieder drei völlig unnötige Schwachsinnsspiele hier reinzubringen.
Stellen eure Vereine Nationalspiele ab?
Ja.
Wisst ihr, welcher Verein keinen Nationalspieler abstellt?
Werder Bremen,
weil das Gesundheitsamt sagt, ist nicht. Der Einzige ist irgendeiner, der gegen Deutschland spielt.
Mann. Mittwoch Testspiel gegen Tschechien. Ich raff's nicht. Und Bierhoff, Oliver Bierhoff, unser alter Freund und Weggefährte, den wir jetzt schon seit mindestens 4 Jahren hier in diesem Podcast verehren und regelmäßig zu Wort kommen lassen, hat sich dann heute der Presse gestellt und hat über den Liebesentzug der Deutschen über die Mannschaft sinniert und hat halt gesagt, er kann es nicht verstehen. Diese junge Mannschaft hat doch gar nichts mehr mit dem Team von 2018 zu tun. Man müsste doch jetzt den jungen Spielern auch mal ein bisschen Respekt gegenüberbringen. Und man müsste doch auch schauen, was Jogi Löw mit den jungen Spielern schon erreicht hat. Und Oliver Bierhoff hat einmal mehr 100% am Thema vorbeigesprochen.
Das ist ja der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Mhm. Weil die Sachen, die er vorher gesagt hat, vor dieser Erklärung, waren ja so, ja, ich habe verstanden, dass wir nicht mehr das Lagerfeuer der Nation sind. Ich habe verstanden, dass es sich nicht mehr alle interessiert, so weiter und so weiter. Und du gedacht hast, oh krass, 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 endlich scheint es mal angekommen zu sein. Nach 140.000 Jahren, um dann die falschen Schlüsse rauszuziehen und so eine Abwehrhaltung zu machen, als wenn das Problem der Nationalmannschaft wäre, dass die jungen Spieler über Gebühr kritisiert werden würden. Oder als dass wir uns über die jungen Spieler aufregen würden.
Genau.
Was? Mit wem redet der denn? Der hat dann auch erzählt, der würde mit irgendwelchen Handwerkern und Taxifahrern reden und so ein Scheißdreck, Alter. Digga. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der das immer noch nicht verstanden hat, aber ich glaube, das ist der Kern des Problems. Der weiß es gar nicht, worum es geht.
Ja, oder er müsste halt zugeben.
Oder er versucht halt abzuwehren.
Ja, Moment, aber wenn er sagen würde, woran es liegt, dann müsste er sagen, das liegt an mir und an meiner Marketingpolitik, unter anderem. Das heißt, du müsstest dich ja dann öffentlich hinstellen und sagen, alles klar, das liegt komplett an mir, und dann musst du also zurückdrehen oder die Eier in der Hose haben, Kurswechsel voranzutreiben. Also ich möchte nicht glauben, dass der wirklich so doof ist, dass er nicht versteht, warum die Nation, die DFB-Mannschaft nicht mehr so anhimmelt wie vor ein paar Jahren.
Aber selbst wenn er es versteht und selbst wenn er solche Statements rausgibt, muss er doch als Manager, als den er sich ja immer gerne selbst darstellt, als Teamchef dieser deutschen Nationalmannschaft und als leitender Angestellter im DFB, muss er doch dann wenigstens intern dafür sorgen, dass hier ein Kurswechsel stattfindet. Wenn du in der Wirtschaft dauerhaft Misserfolg hast, dann kannst du das natürlich nach außen verkaufen, als sagen, ja, die Marktlage ist schlecht, bla bla bla. Wir haben hier vielleicht ein paar strategische Fehler gemacht. Das versuchen wir jetzt wieder auszugleichen. Aber wir sind guter Dinge, bla 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 bla. Kannst du alles machen. Aber dann musst du doch trotzdem intern sagen, ey Leute, die Cola, die wir da auf den Markt gebracht haben, ne, die schmeckt original nach Kotze. Ändert das. Das kauft kein Schwanz.
Aber wenn du diese Cola auf den Markt gebracht hast und sagst, das ist deine Entwicklung, ich möchte diese Cola auf den Markt bringen, dann musst du ja auch eingestehen, dass sie nach Kotze schmeckt. Und ich glaube, das ist eine unfassbar schwere Sache. Auch menschlich gesehen, das ist einfach sehr schwer zu sagen.
Dafür ist aber Manager und wird gut bezahlt. Das ist Teil des Jobs.
Aber er hat kein funktionierendes Kontrollgremium, das ihm sagt, pass auf, deine Cola schmeckt nach Scheiße. Er ist der Erfinder der Cola, er vom Marketing, und das zieht er durch, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er Fehler macht. Oder er weiß es, aber will sich nicht eingestehen.
Ja, oder,
und wenn dann keiner da ist.
Ja, aber Leute, man muss auch differenzieren. Der hat nicht alleine in die Cola gekotzt. Also, wenn wir hier über Fritz Keller reden und jetzt, dass man jetzt wieder mitkriegt, dass die das überhaupt nicht wieder aufarbeiten wollen, was da beim DFB passiert ist. Wir reden ja nicht nur über die Vermarktung, sondern auch wie der DFB sich allgemein verhält in allen Dingen gerade. Und ich glaube, da liegt das Problem, dass die scheinbar auch nicht miteinander reden und überhaupt gar nicht verstehen. Die haben das Problem nicht verstanden. Und ein weiteres Indiz dafür, dass sie es überhaupt nicht verstehen, ist die Aussage von Bierhoff, dass er sagt, mich freut die positive Entwicklung in Leipzig, die eine tolle Geschichte geschrieben haben. Das ist Unglaubliches. Da ist Unglaubliches erreicht und geleistet worden, auch für den ostdeutschen Fußball, auch wenn Fußball-Nostalgiker das manchmal kritisch sehen. Dieser Satz zeigt doch, dass der es nicht versteht. Der versteht es ja nicht. Der versteht nicht, der kann nicht verstehen, dass Leute Leipzig kritisch sehen, und deswegen kann er natürlich auch nicht verstehen, dass Leute das, was er macht, das kritisch sehen. Das ist doch genau das, Wer identifiziert sich denn mit Klostermann und Halstenberg und mit Timo Werner und was weiß ich was? Niemand. Scheinbar. Ist ja so. Ich meine, sonst würde der es ja nicht sagen. Das ist ja jetzt, ich meine, man muss eins sagen, dieses Problem hat ja mittlerweile unsere Blase verlassen. Es gibt viele Probleme, glaube ich, da, wo Enzo dann immer sagt, ja, wenn ich hier den Blablabla frage, der kriegt das gar nicht mit, beziehungsweise der findet das geil. Dieses Problem hat tatsächlich die 93-Blase verlassen und scheint eins zu sein, was dazu führt, dass er sich in einer offiziellen Pressekonferenz dazu äußert.
Das erste Problem, was unsere Blase...
Sie werden so schnell groß. Ja.
So wie Gallensteine.
Das erste Problem. Komm, wir sind so stolz. Das Problem, das hat bei uns angefangen hier. Das macht's ganze Karriere. Nein, aber der sitzt doch da und spricht das an. Ich meine, die Diskussion gab es auch vorher schon über die Zuschauerzahlen, dass sie nur noch in Mainz und Wolfsburg spielen können und so weiter und so weiter. Es scheint sich zu verfestigen. Natürlich ist Corona da auch ein Beschleuniger, gerade weil jetzt noch mehr Leute die Länderspiele kritisch sehen. Das war ja aber vorher auch schon so. Ich glaube, das ist gewachsen, deswegen kriegst du es auch nicht so schnell weg. Also du, das ist kein Unfall, sondern das ist halt wirklich ein völlig falscher Plan, der da über die letzten Jahre verfolgt wurde. Und für mich gipfelt das in dieser Leipzig-Aussage, dass er es halt nicht versteht. Der versteht nicht, dass Leute diesen Fußball, den Leipzig repräsentiert, dass die den ablehnen. Das sind auch nicht so wenige. Weil diese Märchen, die uns immer erzählt werden, Leipzig ist der drittbeliebteste Verein in Deutschland und so weiter, das stimmt nicht. Weil du das an Zahlen ablesen kannst. Und es gibt Leute, die wollen unbedingt diese Zahlen lesen, deswegen treffen die sich hier in Frankfurt, um darüber zu reden, wie man die Fernsehgelder ursacheprinzipmäßig verteilen kann. Weil Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und so, die verursachen keine Zahlen. Das heißt, du hast hier ein Gegengewicht, was größer ist als uns, wir Meckerer hier, die... Nein, du hast jetzt wirklich jemanden, die auch mal merkt, okay, Leute, Bundesliga ist ein Produkt, wir behandeln das so und wir müssen jetzt mal gucken. Und da muss man sagen, da macht die DFL bessere Arbeit, weil die zumindest ein Problembewusstsein haben und das thematisieren und da sich treffen. Oliver Bierhoff hat das nicht. Oliver Bierhoff erzählt, dass er es hat. So, ja, ich hab's verstanden, aber nur, weil er seine Ruhe haben will und weil er es nicht mehr wegleugnen kann, tut er aber dann mit seinen Erklärungsansätzen. Die sind da gar nicht so. Was ist denn das für eine dümmliche Nummer, jetzt junge Spieler da vor den Bus zu werfen und so zu tun, als wären diese jungen Spieler dafür verantwortlich, dass Leute diese Mannschaft kritisch sehen. Im Endeffekt wirft er diese Spieler vor den Bus. Er tut so, als wenn er die beschützen will. Dabei wirft er die vor den Bus und macht erst dieses Problem auf. Niemand, den du fragst, was ist das Problem beim DFB, hätte geantwortet, ja, die jungen Spieler. Ich will alte deutsche Spieler haben, Alter. Niemand hätte das geantwortet. Das Thema hat er erst erschaffen, Alter. Und da frage ich mich weiterhin, wie Enzo sagt, er will sich nicht vorstellen, dass er so dumm ist und ich auch nicht. Welcher Plan da dahinter steckt? Ich sehe keinen, weil es funktioniert auch nicht.
Ich weiß auch nicht.
Schweigen.
Es ist auf jeden Fall, ja. Es ist,
nein, aber er lenkt ja doch damit ab auf sich, von sich. Und nochmal, er stellt sich hin und sagt den Leuten, hey, ihr müsst doch für die Mannschaft da sein. Und unterstützt doch die Mannschaft, die kann doch nichts dafür, das ist doch eine junge, wilde Mannschaft, dies, jenes. Guckt bloß nicht daran, dass es vielleicht an mir liegt. Das ist ja seine Taktik, die nicht gut ist. Aber er versucht doch einfach nur, den Fokus auf die Spieler zu setzen. Das, was Hoeneß andersrum immer gemacht hat. Hoeneß hat sich hingestellt und gesagt, komm, Fokus weg von den Spielern, beschimpft mich, pöbelt mich an, hasst mich, scheißegal, aber die Spieler sollen in Ruhe arbeiten können. Und das macht halt Bierhoff komplett andersrum.
Bierhoff,
um seinen eigenen Arsch zu retten.
Bierhoff sagt dann auch so Sätze wie, er geht in die Kabine und sieht müde Gesichter. Vielleicht, weil es nicht immer so läuft, wie man will. Vielleicht aber auch, Oliver Bierhoff, weil die 150 Spiele in der Saison haben und original keinen Bock haben, an einem freien Mittwoch ein unbedeutendes Testspiel gegen Tschechien in fucking Leipzig zu spielen. Vielleicht liegt's auch daran, dass du in müde Gesichter guckst.
So.
Mann!
Ich bin auch da. Ich bin, was das betrifft, wirklich sprachlos. Weil dann lieber gar nichts sagen, finde ich.
Ja, ist so.
Finde ich besser. Also wenn ich es nicht weiß, dann sage ich es halt lieber nichts. Anstatt mich da, ich meine, er führt sich im Endeffekt selber vor. Und die Leute, die er scheinbar zurückgewinnen will, die erreicht er ja so nicht, weil die Leute durchschauen das ja. Und die Leute, die immer noch als Nationalmannschaftsfans sind, da brauchst du ja nichts ändern. Also der hat ja dadurch kein Gain. Es ist jetzt mal im Ernst. Es sitzt doch keiner daheim und denkt, okay, wenn ich mich jetzt hier mal ein bisschen reflektiere und hinfrage, so ganz so kritisch darf ich mit den jungen Spielern im MS ein, gell? Da bin ich jetzt mal wieder da und mach das Nationalmannschaftsspiel, was jetzt ansteht, wieder zum Lagerfeuer der Nation. Nee, Digga. Das entsteht halt nur natürlich und nicht so, wie die das gerne wollen.
Ja. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich raff's halt überhaupt nicht, aber.
Kannst, David, bist du noch wach?
Ja. Ja, ich bin
kannst
da.
Kannst du eventuell mal Parallelen, damit wir vielleicht mal eine andere Sicht kriegen, auf französische Nationalmannschaft. Gibt's da ähnliche Diskussionen eigentlich oder ist es tatsächlich so ein Deutschland-Bio-of-Marketing-Phänomen?
Nee, es gibt schon auch, also ich bin ja, bei solchen Sachen bin ich immer nicht so ganz nah genug dran, muss ich sagen, weil ich ja schon hier in Deutschland lebe, aber ich, auf Social Media merke ich schon auch, dass es gewisse Frustration mit der Nationalmannschaft gibt, wobei vieles sich auch teilweise auf den Trainer fokussiert, wo dann gesagt wird, ach, der ist so uninspiriert bei der Zusammenstellung der Mannschaft und wir haben so viele geile junge Kicker und das ist ein bisschen schwer zu trennen. Also dieses Marketing-Ding sehe ich eigentlich, ja, sehe ich jetzt weniger. Aber ich will nicht ausschließen, dass es nicht trotzdem gibt. Weil auch die Beziehung zwischen, das habe ich ja schon ein paar Mal hier ausgeführt, auch die Beziehung zwischen Ultras und dem französischen Fußball ist ja nicht problemlos. Also da sind ja auch die Fans der Meinung, dass sie.
Auf mich wirkt es trotzdem ein bisschen natürlicher, weil so, ich meine, so eine Reibungsbeziehung hast du als Fan der Nationalmannschaft immer. Eine das mag stimmt, den Trainer ja. nicht, eine will lieber den Spieler sehen, aber das sind ja. halt wirklich dann sportliche Diskussionen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland hat sich das komplett vom Sportlichen gelöst, wirklich.
Ja.
Also das ist nicht mehr, dass ja. du denkst, ah, das ist eine, weil selbst zu Zeiten, als wirklich Kraut- und Rüben-Nationalmannschaften hier gespielt haben, war die Nationalmannschaft trotzdem Thema. Überleg dir das. Also was wurde diskutiert und wer wird jetzt Trainer und das waren Zeiten da, was weiß ich, Thomas Linke und Jörg Heinrich in der Nationalmannschaft gespielt. Also das kann ja nicht die Ausrede sein, dass die jetzt sagen, ja, der sportliche Misserfolg, bla bla. Nee, das ist es nicht. Es war immer Thema Nationalmannschaft, immer. Trainerdiskussion, wer wird Bundestrainer, wer wird nominiert, wen könntest du... Ich hatte immer eine Aufstellung im Kopf, was meine ideale Nationalmannschaft wäre. Und das ging sogar noch bis in die Özil-Zeit rein, wo ich gedacht habe, ah, Özil in der Mitte, rechts der, links der, Sturm der und bla und bla.
Hatten wir ja sogar mal, wir hatten ja mal eine Folge hier, wo wir diskutiert haben, wer die Nationalmannschaft der Zukunft sein könnte.
Genau.
Und sind die Positionen so. Durchgegangen.
Und jetzt mittlerweile schaue ich mir nicht nur mehr an, wer nominiert ist.
Nicht? Doch. Jetzt.
Doch, da haben wir noch bei Kai Havertz geredet und so weiter. Ja. Und mittlerweile lese ich einfach nur, dass Udo Kai nominiert wurde und da weiß ich auch Bescheid, okay, das ist mir egal. Da weiß ich Bescheid, naja, komm, dann lassen wir es sein. Brauchen macht ihr eure Ding, ich mach meins so. Also, weiß nicht, ey. Schon crazy.
Ja, aber also jetzt haben wir wieder eine Woche Länderspielpause. Mann.
Heißt übrigens auch, wir senden nächste Woche nicht, ne? Nur nochmal zur Info an alle. Also
nur für Fun Friends.
Nur für Fun Friends, genau. Traditionell senden wir nicht, weil interessiert uns ja nicht, aber für Fun Friends wird's eine Ausnahme.
Weil wir ein Fußball-Bundesliga-Podcast sind.
Genau. So sieht das aus. Spiele uns
immer. Für Fun Friends sind wir alles, was ihr wollt.
Genau. Axel, ist das für euch nicht gut, die Pause?
Ich weiß nicht, kann ich nicht
einschätzen. Das kann man nie seriös beantworten.
Kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Du kannst natürlich auch sagen, ey, wir haben vier anständige Spiele gemacht, drei Unentschieden und eine knappe Niederlage gegen Bayern. So, weiß ich nicht, ob man das... Ich weiß es nicht, wenn die Spieler in der Bundesliga-Pause lernen, dass sie ihre Hände unter Kontrolle kriegen müssen und dass sie nicht jedem Idioten einfach auf den Fuß treten müssen, wenn der in den Strafraum geht. Ja, vielleicht. Wenn sie es nicht lernen, spielt es keine Rolle.
Müsst du viele abstellen?
Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Ahnung, wer wie angefordert wird, weil ich halt auch ich habe mich nicht damit beschäftigt, wirklich nicht. Wenn ich mir jetzt angucke, es ist ja da, am Mittwoch ist Freundschaftsspiel, danach ist Nations League. So, zur Nations League müssen wir ja, glaube ich, abstellen, ne? Ja. Weil unser Gesundheitsamt hat ja keine Probleme mit.
Oh, zum Kölner Gesundheitsamt kann ich gleich noch ein paar Sachen erzählen.
Wobei ich halt auch nicht weiß, inwieweit das noch bei anderen Ländern halt eventuell mit reinspielt. Also bei Freiburg zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob die Koreaner zum Beispiel zu Länderspiel fliegen werden können müssen, weil meines Wissens, glaube ich, Korea noch relativ streng ist mit den Grenzen. Und Deutschland jetzt auch gerade nicht so die allerbesten Zahlen hat.
Ich weiß es tatsächlich nicht, wer abgestellt wird. Aber es ist ja nicht nur A-Länderspiele, es sind ja auch die U-Länderspiele. Da musst du ja auch abstellen. Unsere ganzen jungen Spieler. Die müssen ja dann auch irgendwo hin. Was habe ich heute gelesen? In England darf in Wembley nicht gespielt werden, wegen irgendwie Corona-Auflagen, und deswegen müssen die jetzt in Albanien spielen.
Ist ja fast dasselbe.
Ja, Wembley geht, ja, okay, dann komm, dann machen wir das mit Albanien.
Es ist doch nicht zu fassen.
Es ist wirklich nicht zu fassen. Ich finde, diese Situation ist auch wirklich ein Brennglas auf das, wie ich mich mit dem Fußball fühle. Wenn ich jetzt überlege, Länderspielpause ist eh schon immer scheiße gewesen, plus jetzt Corona, plus dieses Chaos. Also ich merke bei mir schon deutlich, dass Corona fußballmäßig auch an mir zerrt, dass ich gar nicht mehr weiß nicht, was Axel gesagt hat, wer fährt zu welchem Länderspiel, ist mir egal. So, also mein Fußballenthusiasmus ist schon ein bisschen reduziert, was das alles betrifft. Und so eine Länderspielpause zeigt mir das ganz, ganz eindeutig, weil ich interessiere mich nicht mal dafür. Ich habe nicht mal Bock zu tippen, um zu denken, na komm, dann sind heute Abend Länderspiele, dann mache ich mir die irgendwie interessanten, indem ich tippe. Nicht mal da, wenn Axel und ich Wettbrötchen aufnehmen. Wir wetten ja oft auf Spiele, wo wir denken, gut, wenn wir jetzt darauf wetten, wird's für uns interessant. Nicht mal das funktioniert noch. Zu denken, geil, dann lassen wir es raus. Dann machen wir eine ganze Folge lieber die NFL, anstatt dass ich mich damit auch nur im Ansatz beschäftige. Und selbst bei der Eintracht merke ich das. Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das? Habt ihr euch an Corona-Fußball gewöhnt? Oder wird euch auch ab und zu immer noch aufgezeigt, okay, ich nehme es jetzt aus Gewohnheit mit, aber beobachtet man bei mir schon Veränderungen?
Also ich merke zumindest, dass ich deutlich weniger Spaß habe, generell mir die Spiele anzuschauen, weil mir immer noch die Stadionatmosphäre fehlt. Das ist, es ist tatsächlich auch bei den in der französischen Liga derzeit seltener, dass ich richtig Lust habe. Also ich mache das noch nach wie vor, aber früher hatte ich viel mehr Lust, da reinzuseppen und ein bisschen noch, ja, einfach dieses Gefühl, da in verschiedene Stadien reinzusehen, und es ist einfach was anderes. Also, und auch die Freiburg-Spiele, es ist so trostlos irgendwie. Wobei, gut, dieses Stadion in Leipzig ist nach wie vor einfach unglaublich hässlich. Es ist so fürchterlich.
Darüber sollten wir auch mal eine ganze Folge machen. Hässliche Stadien.
Können wir gerne machen.
Können wir ein Ranking machen.
Ja, die hässlichsten Stadien. Und natürlich die schönsten Stadien. Die 5 Sehnsuchtsstadien, aber das hatten wir, glaube ich, schon, ne?
Du hast auf jeden Fall über Marseille geredet.
Ja. Ja. Aber die 10 hässlichsten Stadien, das könnten wir tatsächlich mal machen.
Ja, da grenzt du bei mir offene Türen an.
Ja.
Ich kann dir aber übrigens noch.
Vielleicht sollten wir das aber erst machen, wenn wir wirklich wieder ins Stadion können. Ich glaube nicht, dass mir das gut tun würde.
Also. Wenn du sagst, selbst da würde ich heute noch hingehen.
Mann. Eben. So, ich wollte gerade sagen, Alter. Das ist hier wahrscheinlich überschreiben, ja. Dann fahre ich halt nach Leipzig, habt ihr, ich darf irgendwo hin, Alter.
Ich kann dich trotzdem aufheitern, zumindest kurz, Basti, weil zumindest in unserer Kicker Interactive Runde führst du unsere 93 Crew an, und da bestätigt sich ein Trend. Du hast 40 Punkte diesen Spieltag gemacht, bist insgesamt jetzt bei 238. Enzo hat 36 gemacht und ist tatsächlich auch dir auf den Fersen mit 172. Naja, 60 Punkte.
Ein geiles Team, ausgeglichenes Team.
Ja.
Auf allen Positionen top besetzt.
Ich habe 21 Punkte gemacht, bin auf 130. Es ist nach wie vor ein bisschen ein Trauerspiel. Der gute Niederlechner hat insgesamt für mich in den gesamten letzten 7 Spielen minus 5 Punkte. Das ist eine Gesamtpunkte bei ihm. Und Axel 11 Punkte auf Platz 124.
Ja.
Wir battlen uns gemeinsam, Axel.
Ich habe leider auch nie wieder reingeguckt. Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwas aufstellen?
Das kommt auf dein Team an. Wenn du mehr als 11 Spieler hast, die möglicherweise spielen, dann wäre es eine Möglichkeit, gelegentlich mal rumzutauschen. Wenn du eh nur 11 Gute hast und der Rest ist auf der Bank.
Ich habe Kramaric vorne drin, der spielt halt nicht, ne?
Ja gut, aber wenn du keine Ersatzspieler hast, die stattdessen spielen, das ist ja wurscht. Nur mal ganz kurz, ich scroll mal zu dir. Wo bist du denn? Hier bist du. Details. Du hast Kramaric, der spielt nicht. Ja genau, du hättest Andersen auf der Bank. Und der hat dieses Mal minus 2 Punkte gemacht. Und du hättest Wang auf der Bank, der hätte 1 Punkt gemacht immerhin noch.
Aha.
Und du hast Koulibaly
auf der Bank. Axel, muss ich dir eins sagen für nächstes Jahr. Du bist scheinbar ähnlich engagiert, was sowas betrifft wie ich.
Null.
Kauf dir einfach 11 Knackerspieler und setz nur Rotz auf die Bank, dann hast du arme Geld für die erste 11 und du musst dich nie mehr drum kümmern, weil du nichts machen willst.
Genau, mach's ja. Wie ich, ich habe 2 geile Stürmer und den Rest kenne ich gar nicht.
Enzo, jetzt hast du dich so gut für den Rasenfunk heute beworben.
Ja. Jetzt aber du hast tatsächlich, Axel, du hast Koulibaly auf der Bank und der ist der Stuttgarter, den haben ja einige so als Lückenfüller, weil er so günstig war, der hat immerhin schon gesamt 17 Punkte eingespielt.
Ja. Bei mir nicht.
Bei dir nicht, weil du auf der Bank sitzt.
Nee, lass das mit deinen Punkten. Bleib du mal da sitzen.
Nee, mir macht das keinen Spaß. Ich habe mich nur aus Sympathie zu euch da angemeldet und das gemacht. Ich habe da keinen Bock, jede Woche reinzugucken und irgendwie habe ich keinen Spaß dran.
Musst du ja nicht.
Nee, musst du ja auch nicht.
Musst ja nicht.
Ja, aber dann musst du es halt vorher mit einplanen. Dann, ich meine,
ich bin ja nicht.
Du weißt das. Nee, aber wenn du weißt, dass du eh nicht wechselst, hättest du das Geld, was du auf der Bank ausgegeben hast, auch viel bessere Spieler.
Aber da sitzt ja nicht so viel auf der Bank rum.
Ja, aber zumindest ein paar Leute, die spielen hätten können.
Ja, aber das liegt zum Teil auch daran, dass halt überraschenderweise doch immer wieder so ein paar günstige Spieler dann...
Ah ja, Freunde, also, gesagt, aber vom Kicker, ganz kurz.
Ja. Moment, ich möchte zumindest noch für unsere Hörer den Tagessieger würdigen. Das hat er sich verdient. Das ist Florian Schütze, 73 Punkte, hat Lewandowski vorne, hat Silva, Neuhaus, Bellingham, Wirtz und Kobel im Tor. Boyata in der Abwehr. Hinteregger, Lacroix. Herzlichen Glückwunsch. So,
ja, ganz kurz.
Habicht. Wirtz.
Ich bin jetzt nicht sicher, wir müssen uns noch um unsere Wahlen kümmern. Also die US-Wahl behandeln wir in der Funfreds-Folge, aber die 2 viel wichtigeren Wahlen sind natürlich weiterhin, dass der 93-Fanclub dafür sorgt, dass wir zu diesem Grillfest kommen. Aber es ist noch eine Wahl dazugekommen. Bei Twitter ist es schon ein bisschen rumgegangen, aber Leute, ihr könnt bei den 11 Freunden den Podcast des Jahres abstimmen. Und ich glaube, da gibt's trotzdem keine 2 Meinungen. Ich habe jetzt schon gelesen, klar, man soll hier Max Jakob Ost 11 Leben, hat er bei uns vorgestellt. Bitte nicht vergessen, dass der noch nicht beendet ist, der Podcast. Also kann
der, nicht. Der kann auch noch richtig scheiße werden.
Wir bewerten hier noch keine Sache.
Kann man auch nächstes Jahr noch stimmen. Ja. Das ist ja noch nicht fertig. Wir können da, also so seriös wie 93 Hörer sind, können die das Produkt ja noch nicht bewerten, weil es noch nicht fertig ist. So.
Eben.
Bei 93 weiß man mittlerweile, was man bekommt, und ich finde, wir haben es auf jeden Fall verdient, 93 als Podcast des Jahres in der Elf-Freunde-Chronik zu haben. Den Link zur Abstimmung findet ihr bei uns in den Shownotes. Bei Twitter haben wir es auch schon mal gespielt. Also Leute, vote, Alter.
Vote.
Wir haben ja gesehen, wie wichtig Wahlen sein können, ja. Und dass es bis zum Ende spannend wird. Seid ein Vorbild. Jetzt haben wir schon Joe Biden zum Präsident gemacht. Wir werden den Schwarzhalstaucher in die Top 10 kriegen. Wir werden uns zum Grillfest kriegen. Da ist es doch für die 93 Army ein leichtes, einen Bot zu bauen, der bei Elf Freunde einfach die ganze Zeit für 93 abstimmt.
Ja, da muss ich tatsächlich auch noch mal was sagen.
Ihre Stimme wurde gezählt. Ihre Stimme wurde gezählt. Ihre Stimme wurde gezählt. Ihre Stimme wurde gezählt. Und der Max sitzt da und rastet aus und macht eine Pressekonferenz. I won this by a lot. Massive fraud.
Stop the steal.
Ja, schreibt alle Briefe an die 11 Freunde. Ja. Sag, ihr habt kein Internet, Alter. Ihr wollt trotzdem das eure Stimme.
93 Wähler, traditionell Briefwahl stark.
Ja, da kommt die noch einmal nach.
Die Auszählung muss
dann. Ist die Elf-Freunde-Chronik ist schon gedruckt und dann muss sie noch mal alles neu machen.
Wird im März korrigiert.
So, Philipp Köster hat jetzt hier die letzten Briefe.
Philipp Köster zu Max und reißt dir den Pokal weg.
Ja, es tut mir leid. Poststempel zählt.
Wir müssen auch
sagen, ich muss kurz nochmal auf die Wahl eingehen, über die du eben gerade so drüber gewischt bist, Basti, weil auch da geht es tatsächlich um was, also um diese Einladung zur Preisverleihung beim Vogel des Jahres, weil nach wie vor führen wir, oder was heißt nach wie vor, ich glaube letztes Mal, als wir hier zusammensaßen und drüber geredet haben, hat Kuck Schwarzwald lag vor uns, mittlerweile haben wir sie aber überholt. Wir sind von den Teams tatsächlich beim NABU auf Platz 1, allerdings hatten wir heute Morgen oder 1250 Stimmen und als unser guter Hörer Jörg vorhin nochmal reingeschaut hat, haben wir nur noch 1057 Stimmen.
Also ja, das wahrscheinlich, sind 200 Stimmen. Weil die Bot-Stimmen weggezählt werden.
Ja, genau. Deswegen möchte ich hier einen Aufruf starten, alle Hörer. Also wenn ihr dürft gerne bescheißen, aber macht's bitte so schlau, dass ihr uns die Stimmen nicht wieder abziehen. Also ihr müsst da ja irgendwie E-Mail-Adressen angeben und Adressen angeben. Da kann man ja so, weiß ich nicht, die Adressen seiner Verwandtschaft angeben oder von Mehrfamilienhäusern.
Ja, Leute, was ist das denn? Wenn ich schon sowas mache, dann muss das auch schlau gemacht werden.
Alter. Ja, genau. Ne? Also, weil noch, wir führen immer noch, die Kuckuck Schwarzwald hat 910 Stimmen. Wir haben jetzt ein bisschen weit rausgefunden, Kuckuck Schwarzwald ist eine Initiative der Schwarzwald Tourismus GmbH. Die versprechen Leuten, die abstimmen, sogar irgendwelche Geschenkpakete mit, keine Ahnung, Kuckucksuhren oder so. Schweine! Weiß ich, das können wir jetzt nicht, glaube ich. Doch. eine Maske mit.
Nein, stimmt auf jeden Fall für uns ab. Ich meine, im Endeffekt ist es auch für euch. Stellt euch bitte die Folge vor, wenn wir über dieses Grillfest reden, Alter.
Ja, vor allem, wir werden ja auf dem Grillfest live aufnehmen.
Genau, ja. Wir werden wieder mit dem.
Wir werden da auch rausfliegen. Wie aus klar. Dem Museum. Weil der NABU hat uns ja tatsächlich auch schon erwähnt bei Twitter, habe ich gelesen.
Genau, die haben uns in der Pressemitteilung erwähnt, ganz offiziell. Dass
in
wir
der Pressemitteilung?
Natürlich.
Ja.
Dieser Podcast wird heute, diese Folge knackt die 100.000 Downloads. Die ganzen Naturschützer hier werden und hören, was ist das denn für ein toller Naturschützer-Podcast?
Ja, wir gehen dahin, um den Vogel zu fressen.
Leute, das wussten die aber vom Download noch nicht.
Also, wenn
wir zu dem Grillfest eingeladen werden, werden wir das als Protest nutzen, um zu sagen, dass nur Vögel, die nur durchreisen, nicht mehr an der Wahl bitte teilnehmen.
Ja, aber wir haben jetzt eine weitere Webseite, die wir benutzen können, um bei Wikipedia zu beweisen, dass wir relevant sind, weil der NABU uns erwähnt. Und es steht, wo war das kurz? Also das bisher erfolgreichste Wahlkampfteam stellen die Anhänger des Fußball-Podcasts 93. Mit fast 900 Teamstimmen gelang es, den seltenen Schwarzhalstraucher auf Platz 15 zu hieven. Ebenfalls schon mehr als 800 Stimmen hat Kuck Schwarzwald gesammelt, sodass der Schwarzwälder Uhrenvogel bis auf Platz 16 vorgerückt ist.
Der Uhrenvogel.
Der Uhrenvogel.
Der
Uhrenvogel.
Der Uhrensohn.
Spiel das nochmal ab, komm.
Dagegen, während er es sucht, lese ich kurz weiter, dagegen ist beim lange Zeit führenden Wahlkampfteam den Goldregenpfeifer Ultras Stagnation eingetreten. Laut ihrem Sprecher bereiten sie sich bereits auf die entscheidende Stichwahl vor. Wenn sie sich da mal nicht verrechnen, denn selbst ein paar tausend Stimmen zu sammeln ist möglich, wenn gute Argumente und passende Multiplikatorinnen zusammenkommen. So, die meinen uns.
Hopp, wo bleibt der Impfstoff? Es ist schon Herbst und er ist immer noch nicht da. Dietmar Hopp, du bist ein Lügner und ein alter Hure.
Er steht mir ja nicht zu, aber ich finde es tatsächlich recht unmelodisch, ne? Also ich bin ja der Letzte, der sowas kritisieren sollte, aber...
Vorbei.
Ja, Enzo, feel free.
Ja. Nein, ich kann das nicht besser, aber ich finde es tatsächlich ein... Aber ist okay, ich freue mich ja über jede Einzelne.
Ich finde aber trotzdem, dass mir hat das sehr viel Freude bereitet, diese Sprachnachricht.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, großartig.
Wir können daraus auch eine kleine Mini-Rubrik machen. Schickt uns eure kreativen, beleidigenden Fansongs, egal um wen es geht. Vielleicht habt ihr da ja lustige Dinge. Vielleicht setzt sich ja auch irgendwann mal, wenn wir alle wieder ins Stadion dürfen, so ein Song durch, der hier bei 93 das Licht der Welt erblickt hat. Also, gerne her damit.
Der dann unsere Bubble verlässt. Ja.
Genau. Wir schicken den Fansong in die Welt hinaus.
Ja. Zu dem wir nichts cool können.
Mob, wo bleibt der Impfstoff? Und jetzt alle die Arme hoch. Es ist schon Herbst und er ist immer noch nicht da.
Geil. Ja, so. Tatsächlich geil.
Was macht Kai Dittmann denn, wenn dieses Rittenstadion ist? Das, der steht da, was macht er denn dann? Da lege ich mich hin, wenn das ist, keine Ahnung. Alter.
Weiß ich auch nicht, aber
das ist halt die Sache. Kai Dittmann wird für immer in der schwierigen Position sein, dass wenn nochmal was Schlimmeres passiert und er ist als Kommentator vor Ort, muss der eine Steigerung finden. Das muss er jetzt fressen, dadurch diese Aktion. Was macht er denn dann? Wirklich, der hat sich selber wirklich da keinen Gefallen getan.
Nee, ja, aber das war uns doch klar.
Ja, ihm scheinbar nicht.
Aber ja, tatsächlich. Jetzt habe ich das im Kopf, wie 15.000 Leute dieses Lied singen.
Mann! Wo bleibt der Impfstoff? Es ist schon Herbst und er ist immer noch nicht da. Dietmar, du bist ein Lügner und ein kleiner La-La-La.
Da-da-da-da-da. Stell dir das mal vor.
Geil wäre das, Alter. Schöner Auswärtsblock.
Aber tatsächlich. Wir haben ja ein paar Leute aus der aktiven Fanszene.
Also in Köln und Frankfurt könnten wir das, glaube ich, zumindest mal anbieten.
Ja.
Wir zwei.
Ja.
Aber am Ende wird es in Freiburg gesucht. Christian Streich nach Pressekonferenz. Ich muss mir ausschalten in der Demokratie.
Oh Mann. Was man auch aushalten muss, ist Felix Magath.
Oh, geil, Überleitung, Axel. Wenn das ist, dann zieh ich die Hose aus.
Der sich heute mal wieder gemeldet hat, in seiner Funktion als Sportdirektor, beziehungsweise er heißt Head of Global Soccer beim FK Würzburg.
Das ist schon geil.
Head of Global Soccer beim FK Würzburg. Ja.
Das muss man auch einfach sagen. Für Titel und so weiter. Das ist einfach.
Das ist ja geil. International operierender FK Würzburg, Alter.
Ja.
Ich finde das ähnlich geil, wie Trump, der golfen geht. Und, im entscheidenden Moment.
Würzburg hat ja Trainer Marco Antwerpen entlassen und da wurde er dann gefragt von einem Journalisten, Herr Magath, Sie haben am Freitagabend doch gesagt, der Trainer könnte in Ruhe weiterarbeiten. Warum der Meinungsumschwung? Und daraufhin hat Felix Magath dann gesagt, der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten, halt woanders. Wo ist das Problem?
Das ist schon... Also der hat safe eine Persönlichkeitsstörung, was andere Menschen betrifft. Alter.
Also, sagen wir mal so, von den Empathiewerten her, könnte er schon Republikaner sein.
Wahnsinn, Alter.
Das ist schon der dritte Trainer, den Magath.
Ich hatte bei dem gedacht, ganz ehrlich, Heinkes war ja auch mal so drauf. Also Heinkes war ja auch wirklich krass. Aber der hat halt auch irgendwann hat er halt auch wahrscheinlich mal gedacht, ach komm, weißt du was, diese ganze Hasserei und so, das strengt auch im Alter nur an. So weit ist Magath noch nicht mit seiner Erkenntnis, glaube ich.
Vielleicht hat Magath keinen Hund.
Weiß ich nicht.
Wo er das kompensieren kann.
Lebt Kando eigentlich noch?
Ich weiß es nicht.
Nein, das haben wir doch festgestellt.
Kando ist tot?
Ja, ja.
Oh je.
Hat er 9?
Das weiß ich nicht.
Ich guck mal. Neuer Hund Heinkes.
Vielleicht will er sich auch eine Katze holen, so wie ich. So.
Boah, mach nicht das fast wieder auf, ey.
Ja, ich muss sagen, ich bin da noch unentschlossen. Ich habe sehr viele Pro- und Kontra-Argumente gehört nach dieser Sendung, was mein Katzenprojekt betrifft. Da muss ich nochmal überlegen. Ja.
Und?
Ich überlege noch.
Ach, du überlegst noch.
Aber die Frage, was ich mich halt immer frage bei Magath, es gibt ja sowas, eine Außendarstellung und wie du dich im Team gibst, ne? Ob das nicht so ein Spruch für die Moderatoren ist, nur, oh, wer war das denn? verkauft. Irgendein Spieler hat sich auch irgendwann über Mackert geäußert und hat auch gemeint, dass wie, so wie er sich halt in der Öffentlichkeit gibt, ist er auch den Spielern gegenüber. Vollkatastrophe.
Ja, ich habe ja hier, glaube ich, die Story schon mal erzählt von diesem Riesentalent Patrick Falk in Frankfurt.
Ja, genau, der war, du hattest es erzählt, sowas.
Der sich einfach 5 Minuten vor den gesetzt hat, einen Tee rumgerührt hat und nach 5 Minuten Patrick Falk fragte, was ist denn jetzt? Und er dann nur sagte, ich bestimme, wann das Gespräch anfängt.
Ja, da hat er halt ein Managerbuch gelesen.
Ich weiß aber nicht, aus welchem Bereich, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich aus irgendeinem Reaktionären.
Man muss aber sagen, Magath sollte sich mit den Problemen, die dazu führen, dass er solche Dinge macht, vielleicht auch mal beschäftigen. Das kann man ihm auch nur wünschen. Das ist ja kein tolles Leben, Alter. So viel Hass in sich zu leben. Das weiß ich am besten. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kann der sich ja scheinbar nicht entspannen, Alter.
Nee, anscheinend nicht. Ich war heute auch mal kurzfristig unentspannt, als eine E-Mail von meinem Kaffeekapsellieferanten kam, der mir mitgeteilt hat, dass meine Bestellung im Moment bis zu eine Woche Verzögerung haben kann, aufgrund der Covid-Situation in Dänemark. Die scheiß Nerze packen den Kaffee, oder was ist da los? Was gibt's doch nicht?
Wahrscheinlich kommen die Kapseln aus China. Armada
von gezüchteten Nerzen.
Die packen das ab.
Ja, anscheinend.
Das ist doch. Warum hast du nicht den verkaufsoffenen Sonntag? Oder?
Also Axel, du hast ja dann den doppelten Effekt. Du hast A, diesen geilen Plastikmüll, plus da werden noch Tiere gequält.
Ich habe tatsächlich zu dieser Nerzgeschichte in Dänemark aus meinem sehr, sehr nahen Umfeld den Spruch gehört, so kann man eine ganze Industrie auch kaputt machen. Und das fand ich, ja, kannst du halt nicht öffentlich sagen, aber ich musste sehr, sehr lachen. Die ganze Pelzindustrie am Arsch in Dänemark. Ja.
Axel, warum hast du nicht den verkaufsoffenen Sonntag in Köln genutzt?
Für was?
Um Kapseln zu kaufen.
Weil es die Kapseln, die
ja, ich weiß, so teuer ist, bla, bla, bla. Ich wollte den verkaufsoffenen Sonntag in Köln ansprechen. Also, was ist das denn für ein Move von der Stadt?
Ja, Entzerrung, Enzo.
Entzerrung. Mein Nachbar war dort. Der meinte, es wäre die Hölle gewesen.
Dein Nachbar macht viele Dinge, ne?
Es ist ja nicht immer der gleiche Nachbar.
Das ist ein Podcast mit.
Und vielleicht bin auch ich manchmal mein Nachbar.
Ihr trefft euch in der Küche, ihr geht, da gehen wir auch mal hin, jetzt ist verkaufsoffener Sonntag, oh, da sind wir dabei.
Ja. War der in Leipzig am Wochenende vielleicht auch?
Ich frage mal, ob er in Leipzig war.
Das war der Wahnsinn.
Nein, aber
was ist das denn schon wieder gewesen eigentlich?
Ja, haben wir am 11.11. jetzt dann auch in Köln.
Ja?
Ach, ja, das habe ich ja eben gesagt, das macht mich so wütend.
Das hast du nicht hier gesagt, das hast du in einem anderen Podcast in der Zukunft gesagt.
Nee, das hat er
vorher
gesagt.
Das hat er hier gesagt,
aber dann haben wir es, sind wir, glaube ich, nicht drauf eingegangen, weil wir uns vorher vorgenommen haben, nicht zu lange über Corona zu sprechen.
Ja. Okay. Ja, 11.11. Vollkatastrophe.
Ja, verkaufsoffener Sonntag.
Ja, verkaufsoffener Sonntag in Köln. Wenn der Kölner Einkaufsstraßen, die Hohe Straße und die Schildergasse kennt, das ist alles recht eng. Das ist ja nicht so breit wie in anderen Einkaufsstraßen in Deutschland. Und da war halt auf. Und das nutzt Karl-Heinz und Judith und gehen da einfach mal hin. Und es muss sehr, sehr voll gewesen sein in der Stadt.
Mit Maskenpflicht aber, ne?
Ja, wahrscheinlich ja.
Ja doch, in den Einkaufsstraßen.
Ja, okay, mit Maskenpflicht, aber wahrscheinlich haben die meisten sich auch dran gehalten. So rum war das jetzt richtig. Sehr, sehr skurril.
Ja, dann ist das so. Ich bin da emotionslos. Bin da tatsächlich komplett emotionslos, was sowas angeht. Ich kann, keine Ahnung. Heute kam ja diese Meldung, dass im Saarland haben jetzt irgendwie die Tattoo-Studios geklagt. Wegen Ungleichbehandlung gegenüber Friseuren und haben halt Recht bekommen.
Und guck dir diese alle doch mal an!
Ja, gut, aber das Oberverwaltungsgericht hat irgendwie entschieden, es könnte keinen Unterschied ausmachen zwischen einem Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen, so hieß das.
Oh, ist der Puff dann auf?
Ich hoffe. Ja, die müssen auch Geld verdienen. War jetzt hier am Samstag ist doch in Köln ein Hotel hochgenommen worden. Hast du das mitbekommen? In der Innenstadt.
Boah, ich habe die Überschrift gelesen, oder ja, nicht?
Mit 22 Gästen, die aus touristischen Zwecken da waren und das ist nicht erlaubt und das war auch nicht alles angemeldet und so. Und ein Zimmer war halt Prostitutionszimmer in diesem Hotel.
Ja, und geht auch noch.
Ist jetzt aufgeflogen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann das alles nicht einschätzen. Ich kann nicht sagen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
Ich krieg jetzt nur das Bild von tätowierten, langhaarigen Saarländern nicht mal aus dem Kopf. Aber
ja. Ja, ich merke nur, dass die Einschläge näher kommt. Die Grundschule bei uns im Dorf ist jetzt dicht, weil die Schulleitung wohl Corona hat und natürlich Kontakt mit den ganzen Lehrern haben. Deswegen ist erstmal dicht, bevor alle getestet werden. Lustigerweise ist aber eine vierte Klasse schon seit 10 Tagen zu Hause, weil beide Elternteile, so wie ich das richtig verstanden habe, beide Elternteile positiv sind, aber das Kind noch nicht getestet wurde. Und deswegen ist die Klasse in Quarantäne. Mhm. Weil das Gesundheitsamt König hinterherkommt und auch ein konkreter Fall bei uns, also wirklich aus der Kindergartengruppe von meinem jüngsten Sohn, da ist jetzt auch ein Kind positiv auf Corona. Allerdings war es, bevor es getestet worden ist, schon 6 Tage oder 5 Tage raus aus der Kita. Und es gibt keine Handlungsanweisung. Was passiert jetzt? Also wir wissen nicht, ob wir morgen in den Kindergarten gehen dürfen oder ob der jetzt zu ist oder wie auch immer. Da gibt's einfach nichts. Und du erreichst halt auch ab 16 Uhr niemand mehr im Gesundheitsamt und solche Geschichten, ne? Alles sehr spannend.
Hier in Frankfurt werden die Kinder teilweise gar nicht mehr nach Hause geschickt, obwohl die irgendwie krank sind und dann stellt sich raus, dass sie doch Corona haben. Ich habe aber eine lustige Geschichte von unserem lieben Freund Simon Bark, der Sohn von Markus Bark.
Grüße.
Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wie das bei ihm in der Schule mal gelaufen ist. Ich spiele das mal kurz ab, dauert 1 Minute, ist auf jeden Fall sehr kurios.
Das war so, ich hoffe, du kannst es jetzt abhören. Erst wurde ich angerufen, ich musste in Quarantäne. Am Sonntag den Anruf bekommen, bis übernächste Woche Dienstag. Ja, also quasi da die 9 Tage, weil ich angeblich Kontakt zu einem Infizierten hatte aus meiner Stufe. Ich saß aber über 1,5 Meter weg, habe ich dann auch gesagt. Und Leute, die näher an ihm dran saßen, mussten nicht in Quarantäne, ich schon. Also völlig wir. Und dann haben sie nochmal angerufen. Am gleichen Tag, also auch Sonntag, die Quarantäne wurde verkürzt bis Donnerstag, weil jetzt doch rausgekommen ist, dass sie in dem da erstmal keinen Kontakt zu ihm hatten. Also das letzte Mal am Donnerstag Kontakt hatten und doch nicht am Dienstag. Also am Donnerstag davor logischerweise. Und dann, Quarantäne verkürzt. Und jetzt die ganze Schule, die ganze Woche auf digitalen Unterricht, also unsere Stufe umgestellt. Jetzt heute den Anruf bekommen. Brief vom Gesundheitsamt in der Schule ankommen. Ja, Quarantäne ist aufgehoben, weil sie sich anscheinend doch nicht im Bereich des Infizierten aufgehalten haben. Und die Person, die genau hinter dem Infizierten saß, wurde die Quarantäne auch aufgehoben, obwohl sie näher als 1,50 Meter dran war. Also wirklich komplett ohne Sinn.
Klingt auf jeden Fall nach einem 93-Service-Abfuck. Ich glaube, wenn wir uns hier mal... Stell dir mal vor, du hast so einen Scheiß, Alter. Und dann erfährst du nicht, dann rufen die dich 2 Tage später wieder an, dann sagt er, nee, doch nicht und bla. Also kann mir schon vorstellen, dass da einige chaotische Szenen entstehen.
Ja, in Köln sind 800 positive Bescheide noch nicht rausgegangen.
Ja, das ist okay. 800 Leute in Köln wissen halt noch nicht, dass sie positiv sind, weil, was war's? Mitarbeiterknappheit, ne?
Ja, es ist sehr, sehr anstrengend und solche Geschichten, ja.
Aber wenigstens waren wir immer vorbildlich, Enzo.
Wir waren vorbildlich. Wir haben uns zu viert, aber 2 Haushalte getroffen, so wie es legal ist, haben gut durchgelüftet und sehr viel Alkohol getrunken, um alle Viren auch zu töten. Ja,
da hat nichts überlebt. Gar nichts.
Genau. Um die Leute kurz abzuholen, der Axel und ich haben uns privat getroffen. Außerhalb vom Podcast.
Dreckschwein.
Es gab lecker Essen.
Ja.
Es ist halt schon ein Zeichen dafür, was gerade so in Deutschland so ein bisschen querläuft, ne?
Wie, also, dass Axel bei mir essen war und du nicht, oder was?
Nein, diese ganzen Sachen, dass du halt, dass halt die sämtlichen Regeln, die halt dann verhängt werden, auch nicht wirklich nachverfolgt werden. Also, das ist ja auch ein Versagen des Staats, offenbar, wenn du da Sachen einfach nicht, wenn du zwar Regeln machst und die einen leiden drunter, aber du kriegst sie noch nicht mal eingefangen, irgendwie. Also in Vietnam arbeiten die Leute gerade ganz normal. Die gehen zur Arbeit, die treffen sich, die feiern Partys, die feiern Hochzeiten. Da ist nix. So.
In Vietnam ist noch nix.
Da ist nicht doch nix.
Conora gibt's doch nicht.
Ja, sie haben halt, dafür machen sie halt Quarantäne auch streng. Wenn du da einreist, bist du halt zwei Wochen erstmal, bist halt isoliert. Und wenn du was hast, dann wird halt auch die Straße abgeregelt. Aber dafür kann halt der Rest des Landes kann halt frei leben. Und du hast halt keine Fälle und keine Toten.
Ist aber natürlich auch sehr viel Fingerpointing dann dabei, ne? Wenn du halt der arme Kerl bist, der krank bist und dafür deine ganze Straße abgeriegelt wird.
Ja, klar, natürlich. Aber andererseits, das Fingerpointing haben wir hier ja auch. Also das haben wir halt Basti ja vorhin beschrieben. Den Stress auf die Gesellschaft, dass irgendwie Branchen werden gegeneinander ausgespielt, Gastro, Kultur, Sport, dann die Corona-Leugner, die Regelfanatiker. Also es ist ja nicht so, dass unsere Gesellschaft irgendwie gerade unglaublich besser damit klarkommen würde.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber wenn ihr das alles schon für chaotisch und anstrengend und schwierig haltet, kann ich euch mal gerne erzählen, wie meine Arbeit im Elternbeirat des Kindergartens ist. Und wir gründen gerade einen Förderverein und dann machen sich Abgründe bei Menschen breit. Leco mio, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Erzähl.
Ich sitze im Elternbeirat. Dachte ich, ganz entspannte freiwillig Nummer.
Nein, das ist schon mal eine geile Meldung.
Ist das freiwillig geschehen?
Ja,
oder?
So halb freiwillig. Halb freiwillig bin ich gebeten worden. Und ich bin halt auch in der Gruppe von den Kleinsten, von 0 bis 2, dachte ich, ganz entspannt, ist auch nicht, also meine Gruppe ist sehr entspannt, aber ich dachte, ich habe ja 3 Kinder und auch ein bisschen egoistisch, man will ja schon gucken, dass das dann schon so läuft, dass wenigstens die eigenen Kinder Spaß am Kindergarten haben. Der Rest ist mir relativ egal. Und das ist halt einfach, bist da drin und organisierst da mal ein bisschen was und da Laternen singen und dort und jenes. Ey, das wäre ja alles ziemlich geil, wenn die anderen Eltern nicht sind. Also da fahren Eltern richtige Agendas gegen die Kita, gegen die Kita-Leitung, gegen den Träger, die machen da richtig Politik und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist nicht zu fassen. Es gibt ein neues Kindergartengesetz, das ist ein bisschen strenger, da gibt es so ein paar Sachen einzuhalten und dann werden Sachen verpfiffen. Wir haben eine Musikförderschule für unsere Kinder. Eine ganz tolle Pädagogin, die macht das während den Kita-Zeiten. Ist im Graubereich. Nicht hundertprozentig legal, weil es halt, wie gesagt, diese Regelung gibt. Und dann statt einfach zu dulden, wie es einfach in Köln üblich ist, dann wird das verpfiffen. Sie wissen schon, dass es nicht legal ist. Das darf man eigentlich gar nicht machen. Und es stehen da 30 Kinder und, keine Ahnung, 20 Eltern oder so, oder Elternpaare, die einfach ihren Kindern sagen müssen, ja, nee, sorry, Musikschule muss jetzt ausfallen, weil Frau XY gepetzt hat. Nur solche Geschichten, das könnte ich. Und dann sprichst du die Leute drauf an, dann lügen die dir ins Gesicht. Nee, also das war jetzt nicht meine Intention, nicht auszusehen, was Falsches gesagt habe und der Träger sich gezwungen, sie das jetzt abzusagen. Dafür kann ich nichts. Also das war nicht meine Intention. Ich wollte einfach nur Smalltalk halten. Also vergesst wirklich alles, was ihr sonst noch irgendwie mit komischen Menschen zu tun habt. Kindergarteneltern sind, glaube ich, das Allerschlimmste.
Okay.
Das ist wirklich gar keine Illusion, das ist einer der Hauptgründe.
Das habe ich noch nie erlebt.
Das ist einer der Hauptgründe, warum ich keine Kinder haben will, weil ich mit anderen Eltern nichts zu tun haben will.
Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn ich irgendwo eine Agenda habe und ich möchte irgendwas durchsetzen, ne? Und keine Ahnung, dann mache ich das, weil ich mir einen Vorteil erhoffe in irgendeiner Art und Weise. Aber da geht's nur um, keine Ahnung, Machtdemonstration oder pure Langeweile oder so. Ich verstehe es nicht. Also, wo ist der Benefit für einen? Ich mache doch nur Sachen, damit es entweder mir oder meiner Familie oder irgendjemand, der mir wichtig ist, besser geht. Aber einfach nur aus Spaß, Leute zu nerven, kapiere ich nicht.
Naja, also.
Was?
Die Intention Ist doch klar. Aufmerksamkeit.
Weißt du, das ist wirklich nur das?
Ja, was denn sonst?
Also ich habe mir wirklich schon gedacht, dass Menschen
im Elternzeit... Wenn du mit jemandem willst, dann hast du was zu erzählen. Das, also ich glaube, das ist kein Phänomen, was da exklusiv in diesem Kosmos, den du gerade beschrieben hast, ist dann da das...
Ja. Ich habe es aber wirklich noch nie so erlebt. Also ich kenne es aus dem beruflichen Kontext, dass man versucht, Karriere zu machen. Und da ist aber auch wieder, der Egoismus wieder vorne dran, man will ja Karriere machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Menschen in Elternzeit manchmal zu viel Zeit haben, wenn die Kinder im Kindergarten sind und dann von betreut werden. Dann wissen die nicht, was sie tun sollen.
Beim Beruf fällt es dir halt auch einfacher, ein Ziel vorzutäuschen, nämlich das berufliche Ziel. Ja. Und ob du dann das doch nicht verfolgst, sondern in Wirklichkeit dich selbst, fällt das nicht so auf, weil du immer wieder verweisen kannst, ja, aber ich will doch eigentlich, geht's mir doch darum, hier und hier und hier. Und das fällt dir halt jetzt ein bisschen stärker auf, weil du halt merkst, dass eigentlich da die Gründe für das alles viel geringer sind.
Wisst ihr, was mir dann passiert ist? Da eskalierte es heute Morgen in diesen WhatsApp-Gruppen wieder. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe in eine Lester-Gruppe hast du die falsche Gruppe reingeschrieben. Und das war schon sehr, selbst für 93 wäre es hart gewesen, sagen wir es mal so.
Hast du direkt gelöscht?
Sofort gelöscht. Sofort.
Sorry, falsche Gruppe.
Ja. Oder ein bisschen unangenehm. Nee, aber es ist. Und ja, genau. Und jetzt gründen wir einen Förderverein aus den verschiedensten Gründen. Und das ist auch sehr interessant. Da werde ich noch die nächsten paar Wochen berichten können, wie da die ersten Gespräche laufen und solche Sachen. Sehr fantastisch.
Ich bin sehr gespannt.
Und dann klingelt das Telefon.
Ich habe gerade gelesen, dass BioNTech, warte mal,
ja. Sepp BioNTech,
genau. Wisst ihr, wie die Firmenanschrift ist in Mainz?
In der Goldgrube, Alter.
In der Goldgrube 12.
Ja.
Geil.
Passt.
Das
ja.
Passt ja. Guten Tag, ich glaube, wir haben Impfstoff.
Hatten wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen?
Das
kommt mir bekannt vor.
Nicht hier.
Das kommt mir bekannt vor.
Das sind beim anderen Podcast.
In Enzos Podcast vielleicht. Du wolltest noch erzählen,
Podcast,
was...
In meinem Podcast lade ich dich nicht ein. Unser Podcast...
Na, dankeschön.
Ja, hallo, ich werde noch nicht mal zum Wettbrötchen eingeladen, als Einziger.
Was? Bin ich beim Wettbrötchen? Was habe ich denn mit dem Wettbrötchen zu tun?
Du warst schon
beim
Wettbrötchen. Natürlich,
Enzo, du hast den legendärsten Tipp überhaupt abgegeben, Alter.
Ja, wenn heute noch.
Ich wollte es nur noch mal hören. nein, also.
Was war das?
Da habe ich einfach eine Sprachnachricht vom Enzo aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe abgespielt, wo er gesagt hat, hier, HSV spielt auf jeden Fall.
Bielefeld, genau, HSV Stuttgart unentschieden und Bielefeld gewinnt oder so.
Ah ja, ich erinnere mich doch, ja, ich glaube, das
heißt. Genau.
Nein, mein Podcast ist tatsächlich, uns ist das Leben dazwischen gekommen. Es ist tatsächlich nicht einfach für zwei Vorstadtväter, obwohl beide gerade sehr viel zu Hause sind, einen Podcast aufzunehmen, wenn tatsächlich das Leben dazwischen kommt.
Ach was.
Deswegen verschiebt sich die Veröffentlichung der Folge 0 noch über ein paar Tage.
Ich habe gedacht, der Podcast heißt so.
Uns ist das Leben dazwischen gekommen.
Ja, das ist ein geiler Name. Ein
geiler Name.
Ja.
Das merke ich mir.
Jeder Podcast
ist sehr geil.
Nur 3 Minuten Vorstellung und dann, da ist uns was dazwischen
gekommen. Da ist das Leben wieder dazwischen gekommen, diesmal.
Running out of time. Ja, sehr geil. Nein, tatsächlich, also wir sind dran, das verschiebt sich nur. Bleib dran, es wird ein sehr lustiger, bunter Podcast mit den verschiedensten Themen. Gebieten.
Ich bin kurzer, jetzt schon so gespannt.
Ich wollte gerade sagen, kurzer Hinweis, also nicht die Expectations zu high machen.
Natürlich. Ich mache vier Folgen und dann verkaufe ich mein Podcast-Equipment hier.
Und dann?
Dann höre ich auf, nach 4 Folgen und 100.000 Downloads höre ich auf.
Okay, auch bei uns.
Nein.
Dann musst du
nein.
Podcast. Das wird irgendwann interessant, wenn das bei uns so läuft wie bei Take That oder so. Ich bin ja gespannt.
Ich glaube eher, dass das bei uns so läuft wie bei Tic-Tac-Toe.
Nee, wir sind größer als Tic-Tac-Toe.
Ja, okay.
Gut. Ja, wir sind auf jeden Fall.
Ich bin ja froh, dass der Basti älter als 27 ist oder so. War das der Club der 27-Jährige?
Ja, ich glaube 27.
Ja, bin froh, dass der Basti älter ist.
Ich weiß nicht, um was es geht.
Die ganzen Rock'n'Roll-Stars.
Ja gut, das passiert mir dann auch.
Ja.
Nicht mehr.
Kommen wir mal.
Ja gut, sollen wir zum letzten Teil übergehen? Oder haben wir noch was?
Was haben wir denn? Lazio Rom. Hab ich hier mal aufgeschrieben. Lazio Rom hat eventuell, möchtet ihr das hören?
Ja, ich weiß
überhaupt nicht. Atalanta Bergamo.
Nein, ich habe mir hier auf meiner Liste steht Lazio Rom und jetzt fiel es mir gerade ein, deswegen habe ich nochmal schnell in den Raum reingeworfen. Eventuell, man ist nicht ganz klar, hat Lazio Rom bei den Corona-Tests ein bisschen betrogen.
Ach was.
Und sei es aufgefallen, dass Immobile plötzlich, also beim Euroleague-Spiel positiv getestet wurde und deswegen nicht antreten konnte und 3 Tage später ein von Lazio Rom selbst durchgeführter Test negativ war. Und gab da wohl mehrere solche Tests, die nicht ganz klar waren. Und jetzt gab es tatsächlich eine Hausdurchsuchung auf dem Trainingsgelände von Lazio, weil die ja einfach die italienische Justiz glaubt, dass das im großen Stile Betrug war und man praktisch positive Tests als negativ deklariert hat.
Okay,
was tatsächlich krasse Konsequenzen mit sich führen kann, wenn die Manipulation wirklich nachgewiesen werden könnte, ist ja klar, dass der Verein im schlimmsten Fall, das ist aber immer die Höchststrafe in Italien, in die Serie B absteigen könnte. Und aber was natürlich dann auch noch spannend ist, dass vom ordentlichen Gericht könnten die Verantwortlichen, was steht da, wegen fahrlässiger Verursachung einer Epidemie bis zu 12 Jahren Haft drohen. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so, also es ist auf den ersten Blick recht lustige Nachricht, aber es kann natürlich ein bisschen dramatischer werden. Ja, wenn der Spieler, die dann positiv waren, mit gefälschten Testergebnis auf dem Platz standen, das könnte noch richtig Wellen schlagen. Only in Italy.
Na, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin sowieso skeptisch, was diese Testerei betrifft, dass komischerweise immer nur ein Spieler. Ja, der ist jetzt positiv getestet. Nie 3 oder 4 in der Mannschaft. Schon komisch.
Ist es tatsächlich.
Naja. Du hörst immer nur von einem.
Nö, der hatte keinen Kontakt. Nö.
Ja, also weißt du, was ich meine? Also ja, das ist klar. Schon... Ich meine, klar kann das mal passieren, aber es passiert ja ständig. Es ist nie so, dass man denkt, oh scheiße, bei denen sind 8 infiziert. Naja.
Eine Frage habe ich mal, da wisst ihr vielleicht mehr als ich. Habe ich jetzt letzte Woche aufgeschnappt, irgendwie, wir sind an den Testkapazitäten rangekommen in Deutschland? Habt ihr das auch mitbekommen?
Ja. Also es soll jetzt geschaut werden, dass wieder ein bisschen mehr eingeschränkt wird, wie alles getestet werden kann.
Und da habe ich tatsächlich mal eine Frage, testet die Bundesliga weiterhin so massiv wie letzte Saison? Mit irgendwie 3 vor jedem Spiel und da und nochmal 3 Mal am Tag?
Das weiß ich nicht, wobei sie ja ursprünglich gesagt hatte, wenn es irgendwann an die Kapazitätengrenze kommt, dann würde der Fußball natürlich zurückstehen, weil so wichtig ist er nicht.
Stimmt ja nicht.
Bin ich mal gespannt. Nein,
ist ja Blödsinn.
Nein, bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das ist, weil wenn das der Fall wirklich wäre, ich weiß, dass mittlerweile ja immer weniger Leute getestet werden, nur noch Leute mit eindeutigen Symptomen und so weiter. Also sehr, sehr spannendes Thema.
Ist das
noch.
Aber nicht, also Testkapazitäten, muss man das nicht auseinanderdröseln zwischen wirklichen Tests und Personal, das man dafür braucht? Ich glaube, es scheidet nicht an
Keine Ahnung, deswegen frage ich tatsächlich.
Es scheidet nur an Leuten, die es durchführen können, glaube ich. Und da hat die Bundesliga wahrscheinlich halt ihre eigenen Leute. Dann ist halt so. Also das theoretische Forderung müsste jetzt sein, dass man die Leute, die es für die Bundesligisten machen, dann abzieht und irgendwo hinschickt, das machen zu lassen. Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es hier um Material geht, so wie ich es verstanden habe. Und die halt haben halt Ärzte, so. Na gut.
Ich habe keine Ahnung.
Entwickelt's mir. Also weiß nicht. Also das macht mit mir jetzt nichts. Ich bin, glaube ich, jetzt der Letzte, der sagt, oh, die Bundesliga soll jetzt da sich hinten anstellen. Mein Gott. Keine Ahnung. Sollen andere sich empören oder entscheiden?
Ja, keine Ahnung. Ich bin auch komplett emotionslos.
Wird man langsam, gell? Also ja, so ein bisschen. Weiß nicht, ey. Kein Bock mehr, Alter.
Das ist ein gutes... eine gute Überleitung zu unserem Open Mic. Wir haben euch ja vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir eine dritte Kategorie suchen. Und wir wissen immer noch nicht, was es wird. Enzo hat den Kicker vorgestellt als
Abtauchen in die historische als Vergangenheit.
Nostalgie-Kicker. David und ich müssen uns noch Gedanken machen und Basti ist heute dran mit einer Vorstellung, die er sich ausgedacht hat. Und ich würde sagen, passend zu diesem Thema hören wir uns ein Intro an.
Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich rede. Ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen.
Ihr ahnt es aufgrund des Intros. Es geht um Hattrick, Basti.
Ja, ich habe ja eigentlich eine Suche gestartet nach einem ähnlichen Roman. Da wurden wir uns ja aber hier in unserer Gruppe nicht einig, wie wir das machen, ob dann die Autorin das mitkriegt und so weiter und so weiter. Da hatte ich dann keine Energie dagegen anzureden. Das war mir dann egal, weil ich auch nicht sicher war, ob man diese Hattrick-Sache wiederholen kann. Jetzt hat sich aber ein Hörer, liebe Grüße an den Kai, der hat sich so eine Mühe gemacht, dass er mir hier 41 Seiten PDF geschickt hat. 41. Und die Überschrift war, also er schickte mir eine E-Mail, die Überschrift war Hattrick 4. Elfmeter für die Liebe, Glück im Abseits.
guter Titel.
Guter Titel auf jeden Fall schon mal. Glück im Abseits. Auf jeden Fall hat eben jener Hörer tatsächlich angefangen, Hattrick 4 zu schreiben. Und ich habe auf jeden Fall gedacht, ich nutze meine Open Mic Session dafür, um das mal vorzulesen, gucken, wie das bei euch ankommt und wie es bei den Hörern ankommt. Und ich habe so ein bisschen die Möglichkeit, mich wieder in alte Zeiten zurückversetzen, die ich so sehr vermisse, dass ich meine Open Mic Stunde hierfür nutzen will. Meine lieben Freunde, ich fange auch gleich ohne Umschweife an zu lesen und hoffe, dass eure Ablehnung nicht allzu hörbar wird. Also helft mir bitte. Gib diesem Herrn eine Chance.
Jawohl.
Also, das Kapitel heißt Blau-Weiße Auferstehung. Es regnete in Mittelstadt, als er mit seinem grauen, alten, unscheinbaren kleinen Wagen von der Autobahn abfuhr und das Ortseingangsschild passierte. Seine grauen Strähnchen hatten das Matt des Autos. Also er schreibt auf jeden Fall gut in diesem Heiko-Lukas-Stil, dass man sich ab und zu verheddert.
Vielleicht ist es Heikos Look.
Seine grauen Strähnchen hatten das Matt des Autos. Und in seinem Gesicht erkannte man eine unglaubliche Müdigkeit, als wäre er bereits seit 8 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen. In Wirklichkeit war er seit Tagen auf den Beinen. Nachdem er vor einer Woche in der Ukraine einen grauen Koffer übergeben bekommen hatte, der sein Ziel schnellstmöglich erreichen musste. Im Rathaus herrschte Aufruhr. Bei Bürgermeister Frank Defke standen die Schweißperlen auf der Stirn.
Moment. War da ein Absatz zwischen? Oder
ja, da war ein Absatz dazwischen.
Ach so, okay. Also eigentlich haben wir einen Szenenwechsel jetzt erlebt.
Also er macht scheinbar ganz gut nach, weil die selbe Verwirrung hier scheinbar entsteht. Alter.
Also eigentlich, also eben war Viktor Grabowski, der sitzt im Auto.
Der Grabowski ist doch tot.
Wissen nicht, wer das ist, war.
Okay.
Kann auch Peter
sein Bruder.
König
sein.
So, graue Strähnchen, nee.
Könnte Peter König
Strähnchen,
sein.
Matt wie das Auto. Müde, als wäre 8 Stunden unterwegs, aber eigentlich ist er schon seit Tagen unterwegs, okay?
Genau.
Also ist er eigentlich gar nicht so müde, wie er aussieht.
Doch noch müderer wahrscheinlich, als er. oder sieht nicht so müde aus, wie er sein sollte.
Genau, das meinte ich. Und dann ist auf einmal ein harter Cut und dann sind wir im Rathaus.
Ja, und vor allen Dingen ist jetzt Frank Defke vom Pressesprecher zum Bürgermeister befördert worden.
Vielleicht haben wir hier einen Zeitsprung erlebt.
Ja, das gehe ich mal von aus stark. Das klingt danach. Es sei denn, das
ist wie so, wie der Anfang von so einer neuen Staffel, wenn man überhaupt nicht weiß, was los ist.
Von so einer dann Serie. Kommt dann 72 Stunden vorher.
Ja, also. Genau.
Presserempf,
100 Tage zuvor.
Okay, also.
Gut, ja.
Im Rathaus.
Ja, Bürgermeister Defke schwitzt.
Herrschte
Bürgermeister Frank Defke standen die Schweißperlen auf der Stirn. Er lockerte seinen Krawattenknoten, gleich um ihn wieder festzuziehen. Nein, Frank, muss als Bürgermeister Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Die Mittelstädter sehen es dir an, wenn du nervös bist. Es hämmerte in seinem Kopf wie in einem Stahlwerk. Okay. Das ist schon gut, Alter. Er bekleidete das Amt des Bürgermeisters nun schon seit knapp 4 Jahren. Wow.
Okay.
Das ist weit in der Zukunft, Alter.
Das ist ja quasi Star Trek Discovery. Ja. Weiter?
Und wusste, dass seine Wiederwahl anstand und er nun punkten musste. Dafür hatte er sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen.
Vote!
Das ihm eine weitere Legislaturperiode sichern sollte.
Na, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Origin-Story. Das ist nicht in der Zukunft, das ist in der Vergangenheit.
Ach so, jetzt wissen wir, wie er degradiert wird zum Pressesprecher.
Der tiefe Absturz.
Er verliert die Wahl.
Das ist, ich sag's euch.
Nee, glaube ich nicht. Würde ich dagegen wetten.
Guck ihr mal.
Zwei Bier.
Okay.
Bin ich sicher, ob es aufgeklärt wird. Schauen wir mal. Das
wussten wir bei Heiko Lukas ja auch nie.
Eben, deswegen ist das ja bis jetzt ganz gut gemacht hier.
Ja.
Lieber Kai, vielen Dank. Er hat mir jetzt schon Freude bereitet. Selbst wenn das hier abgelehnt wird, ich werde das safe in einem eigenen Podcast weiterlesen, den ich mit meinem Nachbar mache. Uns kam Mittelstadt dazwischen. So, dass ihm eine weitere Legislaturperiode sichern sollte. Er wollte den FC Blau-Weiß Mittelstadt wieder auferstehen lassen. Er konnte sich noch gut daran erinnern, in welchem Fiasko er als Interimsvorsitzender die Auflösung des Vereins verkünden musste. Aber gut, ist immer noch nicht klar. Vielleicht kann er auch vorher gewesen sein. Es ist keine 5 Jahre her, als er vor die Presse trat und dem Druck des Insolvenzverwalters nachgeben musste. Es fuhr ein Film vor seinem inneren Auge ab, in dem er sich selbst sah, wie er im grellen Blitzlichtgewitter die nicht zu schöne Wahrheit aussprach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen alle, dass der Tod von Klaus Mittelmann vor einem Jahr ein riesiges Loch in die Finanzen des Vereins gerissen hat. Also Axel, 2 Bier gehen an uns.
Fuck. Hast du 2 Bier gewonnen, David.
Prost.
Prost.
Ärgert mich jetzt sehr.
Die Norddeutsche Versicherungsgesellschaft NDVG fiel als Hauptsponsor aus und es gelang uns nicht, einen adäquaten Ersatz zu finden. Mit einem Kraftakt und einem Einsparprogramm, das man im Mittelstadt noch nie gesehen hatte, sicherten wir uns eine weitere Saison, in der wir leider absteigen mussten. Nun stehe ich hier als Interimspräsident, nachdem Peter König spurlos verschwunden ist, und muss Ihnen leider sagen, dass der FC Blau-Weiß mit den Stimmen der Mitglieder bis zum 30. Juni aufgelöst wird. Ich bedauere das sehr. Danach verließ er nicht nur das Rednerpult, sondern auch das Fußballgeschäft und startete in der Politik durch. Als Bürgermeister erfand er sich neu und kehrte dem Sport, den er so sehr liebte, wie ein gutes Glas Rotwein an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse eines Ferienhauses an der französischen Ostküste den Rücken.
Das ist ein sehr, sehr komplizierter Satz.
Doch er konnte den FC Blau-Weiß nicht vergessen und auch die Bürger der Stadt lechzten nach Fußball. Und auf dem Markt gab es immer wieder die Heldengeschichten der Männer in Blau-Weiß zu hören. Max Henzmann, den alle Hattrick nannten, weil er in einem Spiel 3 Tore für den FC Blau-Weiß Mittelfeld geschossen hatte, war immer wieder Gesprächsthema in der Öffentlichkeit. Ab und zu sah man ihn durch die Stadt ziehen, inzwischen mit einem kleinen Wohlstandsbauch, der unter seinem T-Shirt hervorblitzte und mit einem Gesichtsausdruck, in dem zu lesen war, dass er es nie als Profi geschafft hat, sich durchzusetzen und der verpassten Gelegenheit noch heute hinterher trauerte. Wenn er ein, zwei Bier zu viel hatte, setzte er sich ins Auto und fuhr zum verlassenen Königshof und schmiss Steine in die verwaiste Villa des ehemaligen Vereinspräsidenten Peter König.
Was gefällt mir sehr.
Manchmal schlich er sich ins ehemalige Zimmer seiner Ex-Frau Julia König und schlief auf der zurückgelassenen, durchgelegenen Matratze. Alter.
Wow.
Max Hensmann is not well, glaube ich. Ja, Wahnsinn, was da alles passiert sein muss, Alter. Bürgermeister Frank Defke wusste von zahlreichen Bürgersprechstunden, dass die Stadt den FC Blau-Weiß brauchte und er den FC Blau-Weiß brauchte, um Bürgermeister zu bleiben. Heute war der Tag, an dem sich entscheiden sollte, ob er sein Projekt umsetzen würde. Schon wieder lockerte er seinen Krawattenknoten, tupfte sich die Stirn ab, um anschließend die Krawatte abzunehmen. Er öffnete die oberen zwei Knöpfe seines Hemdes und ein wenig Brusthaar kam zum Vorschein.
Geil, das ist immer gut für einen Bürgermeister.
Ja, yeah, gute. So, Krawatte ab. Die Verhandlungen mit dem Großinvestor aus Hamburg, die heute noch zu einem Abschluss kommen sollten, würden heute enden und vielleicht war es gar nicht so verkehrt, locker aufzutreten. Und so zog er sich auch sein braunes Sakko auch noch aus.
So, machen wir ein bisschen hier leger,
um sich noch mehr Luft für den wichtigen Termin zu verschaffen. Drei graue Kleinwagen. Oh, jetzt geht's. Hier ist jetzt eine neue Dings, aber das ist auf der anderen Seite von der PDF. So. Der graue Kleinwagen hielt direkt vor dem Königshof. Der hochgewachsene Mann stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte mit dem Rauchen vor 2 Jahren angefangen, als er ständig in ukrainischen Pokerrunden vom Rauch der Zigarren seiner Gegenspieler umgeben war. Poker ist wie Fußball.
Von wem reden wir gerade? Immer noch von Defke, oder?
Nee, jetzt sind wir wieder bei dem grauen Kleinwagen.
Ach so. Vom Anfang.
Das sind ein bisschen zu viele Sprünge, muss ich sagen. Ich bin verwirrt.
Das ist ja nichts Schlechtes.
Ich glaube, das ist die Intention auch von diesem Buch, uns zu verwirren. Mhm. Der hochgewachsene Mann stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte mit dem Rauchen vor 2 Jahren angefangen, als er ständig in ukrainischen Pokerin vom blablabla. Poker ist wie Fußball. Das war eine Lektion, die er schnell lernte und tatsächlich hatte er diesmal einen Ass im Ärmel. Im grauen Kofferraum. Er hatte noch Zeit und begab sich auf das Gelände des Königshofs. Er kannte sich hier gut aus, auch wenn er seit Jahren nicht mehr hier war. Das Gras war hochgewachsen. Ja?
Das ist Peter.
Wahrscheinlich. Das ist nichts. Das Gras war hochgewachsen.
Er konnte doch nicht schreiben, er kannte sich hier gut aus.
Ja, natürlich.
Ja, ist doch klar, dass.
Aber er war seit 5 Jahren nicht mehr da, ist doch abgehauen. Der ist vollkommen versifft und runtergekommen.
Aber dann würde man schreiben, er erkannte sofort alles wieder oder irgendwie sowas.
Ja, du würdest es schreiben.
Okay.
Ja, bitte.
Jetzt habe ich die Stelle vergessen.
Oh nein.
Oh.
Das war eine Lektion. Das Gras war hochgewachsen und Unkraut zierte inzwischen das ganze Gelände. In der alten Pferdetränke schwamm eine tote Ratte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Genre diese Folge wird. Aber gut.
In der alten Pferdetränke schwamm eine tote Ratte, die es erst kürzlich erwischt haben musste. Wie der FC Blau-Weiß Mittelstadt vor 5 Jahren, dachte er sich mit einem süffisanten Lächeln, das nichts aussagte.
Sehr gut.
Sehr gut, Alter. Ich bin schon ein großer Fan hier. Er hatte beim Pokern gelernt, sein Gesicht unlesbar zu machen und zeigte, auch wenn niemand in der Nähe war, keine Mimik, die erkennen ließ, was er dachte. Ein Blick auf seine goldene Uhr verriet ihm, dass er seinen Koffer gleich loswerden könnte, wenn sich sein Gast auf den Deal einlassen würde. Er begab sich zurück zu seinem Wagen und in der Ferne sah er bereits einen Wagen, der als Liebhaberfahrzeug zu erkennen war. Es war soweit. Szenenwechsel wieder. Machen wir noch die nächste Szene und dann brechen wir ab. Aber bis jetzt, muss ich sagen, gefällt es mir einigermaßen gut. Szenenwechsel. Er ist zu spät. Was nun? Frank Defkes Puls schnellte in die Höhe, als die Uhr eine Minute nach eins anzeigte. Sollte es das schon gewesen sein? Alles hinge von diesem Treffen ab. Der FC Blau-Weiß, seine Wiederwahl und das Wohl der Mittelstädter Bürger. Nur mit ihm als Bürgermeister könne die Stadt prosperieren. Herr Defke, ihr ein Uhrtermin ist da. Die Bürgermeistersekretärin Ines Clausen, oh, guck. Ines Clausen ist jetzt Bürgermeistersekretärin geworden. Immer noch attraktiv und schlank.
Hat er mitgenommen. Ines.
Immer noch attraktiv und schlank, inzwischen 34 Jahre alt.
Sehr charmant.
Inzwischen 34 Jahre alt, beruhigte mit ihrer Ansage übers Telefon die völlig fertigen Bürgermeister. Also er hat tatsächlich alles bedacht, also auch falsche Sachen hier geschrieben. Die völlig fertigen Bürgermeister, der in diesen Minuten ein nervliches Wrack war. Er schloss sein Hemd, band sich die Krawatte um und warf sein Sakko über, um seine Ausstrahlung zu erhöhen. Schicken Sie ihn bitte herein.
Überwerfen, um die Ausstrahlung zu erhöhen.
Genau.
Okay.
Ja. Schicken Sie ihn bitte herein, sprach er und imitierte dabei Selbstsicherheit, die ihm fehlte. Daraufhin öffnete sich die große braune Tür, die aus dem 19. Jahrhundert stammte und viele Wappen berühmter Mittelstädter Familien vereinigte. Auch die Königsfamilie war dabei. Die Tür schwang auf mit einer Geschwindigkeit, die genau das richtige Maß hatte, um nicht ängstlich oder übereifrig zu wirken. Schon an der Art und Weise, wie sein Gast die Tür öffnete, erahnte Defke, dass da ein Mann durch die Tür schreiten wird, der ihm in allen Punkten überlegen ist. Ah ja, ein sehr attraktiver Mann, groß und von muskulöser Statur mit tiefblauen Augen, durchschritt die Tür, packte kräftig die Klinke und schloss die Pforte hinter sich. Frank Defke zuckte erschrocken zusammen. Als der Riegel im Schloss einrastete und fühlte sich wie ein Kaninchen, das nun zur Fütterungszeit der Schlange vorgeworfen wurde. Die Schlange mit dem Namen Roland von Amstetten kam dazu und begrüßte ihn mit einem kräftigen Händedruck. Bin hocherfreut, Sie in Mittelstadt zu begrüßen zu dürfen, Herr von Amstetten. Der Werft- und Großgrundbesitzer, der sein Geld in der ganzen Welt verteilt hatte, entgegnete mit einem kurzen Guten Tag und gab zu verstehen, dass er nicht viel reden wollen würde. Dabei geht es auch hier nur um ein Wort. Ja, das war das Wort. Das war das Wort, das Frank Deff gehören wollte. Ja, zum Investment. Ja, zum FC Blauers Mittelstand. Daran arbeitet er nun schon seit Monaten. Nicht nur er, auch Ines Clausen hatte Überstunden gemacht und sich die Nächte gemeinsam mit ihm um die Ohren geschlagen, um den adligen Großunternehmer, der zu den oberen 10.000 gehörte, davon zu überzeugen, den FC Blau-Weiß wiederzubeleben. Hier ist der Vertrag, den Sie mir vorgelegt haben. Sie müssen nichts mehr sagen. Ich unterschreibe, sobald mir mein Kontaktmann das Okay gegeben hat, sprach von Amstetten mit einem angenehmen Timbre, als er auf sein Handy zeigend dem Mittelstädter Bürgermeister zu verstehen gab, dass er auf einen Anruf wartete. Da-dum.
Sehr Tja. Gut.
Kleiner Cliffhanger für Leute, die es interessiert, mit meinem eigenen Podcast, wo ich das weiterlesen werde. Die nächste Zeile ist, die Tür knallte zu. Max Henzmann, den immer noch alle Hattrick nannten, weil er in einem Spiel 3 Tore für den FC Blau-Weiß Mittelweit geschossen hatte, stand nun vor dem Mann mit dem grauen Koffer.
Ich würde es jetzt schon gerne weiterlesen, ehrlich gesagt.
Seine tiefen Augenränder und sein schlechter Atem ließen
ab. Ich verzichte auf meine Open Mic Woche.
Ja, Axel, haben wir schon, Kai, Alter. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was Max Henzmann mit diesem Mann auf dem verlassenen Königshof zu besprechen hat und was das alles mit Roland von Amstetten zu tun hat, der gerade bei Bürgermeister Frank Defke steht, um den FC Blau-Weiß Mittelstadt zu retten, der scheinbar pleite gegangen ist irgendwann.
Also ich bin angefixt. Wie heißt der Hörer?
Kai.
Kai. Ich fürchte, mit 41 Seiten kommst du nicht hin, mein Freund.
Wie viele Seiten waren das denn jetzt? Das war doch das maximal eine Seite, oder?
Ja gut, PDFs hier. Das war jetzt die sechste.
Ja. Also, so. Ich bin sofort angefixt. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Sagt uns doch mal in euren Kommentaren, ob ihr das auch hören wollt.
Wow.
Was denn?
Jetzt muss ich aber aufhören zu dir, sonst weiß ich schon alles.
Um Gottes Willen, spoiler dich doch nicht. Ja, Basti.
Depp.
Mach's zu.
Hab ich doch schon gerade.
Gut. Gut. Dann würde ich sagen, für diese Woche sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mittwoch gibt es, wie besprochen, die Ausgabe für Fun Friends, wo wir unseren Take zur US-Wahl und zur Berichterstattung der US-Wahl loswerden. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Werdet Fun Friends, dann könnt ihr das zusammen mit den vorherigen 38 Fun Friends Ausgaben am Mittwoch direkt hören. Und ansonsten verweisen wir auf den, was haben wir heute, 9., auf den 23. Am 23. November geht es weiter mit 93. Nächste Woche kein reguläres 93, weil Länderspiel. Aber auch da lohnt sich der Blick auf Patreon. Und ja, das war's. Malet Jod. Tschö.
Schwingt der Hut.
Ciao.
Eintracht!
SC Freiburg.
Da, 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 da.
Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns auch was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
Wo ist der Impfstoff?
Impfstoff. Es ist schon Herbst und der ist immer noch nicht tschö, tschö, tschö. Da. Sieht man mal. Du bist ein Lügner.
Und ein kleiner.